Einen wunderschönen guten Abend. Herzlich willkommen bei Bittl TV. Einfach anders, ein bisschen verspätet. Jetzt muss ich schauen, jetzt die D-Live macht da gerne mal wieder ein bisschen Probleme. Ja, das D-Live-Geschichtlein hatten wir gestern schon. Jetzt brauche ich da schnell, muss ich gucken, wie ich das mache. Das kriege ich schon irgendwie hin. Ach Leute, die Technik und ich. D-Live will nicht zurecht. Ich sehe, dass Facebook Live ist und ich muss mal schauen, ob ich da reinkomme. Gib mir eine Sekunde. D-Live hat keine Verbindung im Moment. Läuft. Ah ja, dann ist es super. Bei mir zeigt es nichts an. Doch, läuft. Okay, super. Ja, dann spielt keine Rolle. Bei mir muss es nicht angezeigt werden. Hauptsache, es läuft. Der Ton habt ihr? Ja, man hört dich. Ja, perfekt. Dankeschön. Danke, vielen Dank. Weil bei mir zeigt es hier Verbindung nicht möglich. Alles gut. Ja, dann passt das. Freue mich sehr. Ich war ein bisschen später. Tut mir leid. Vorher habt ihr vorhin noch zugeschaut. Ich habe dann noch diesen Task gemacht. Rainer und haben uns jetzt auch gefunden. Alles passt. Es gibt viel zu besprechen. Ich freue mich und kommt einfach rein und schaut euch das an, wie die Spannung steigt. Also. Liebe Rainer, einen wunderschönen Abend.
Hallo Roger, guten Abend.
Guten Abend. In alter Frische, jede Woche neu. Es wird wirklich bald zum Kult unserer Sendung. Und freue mich, dass du noch Samstagabend Zeit nimmst. Heute, wie habt ihr das Video geschickt aus Rapperswil, aus einer relativ kleinen Stadt in der Schweiz. Da einfach mal als Eindruck, war recht beeindruckend, was die Schweizer bei einer verbotenen Demo machen, oder?
Ja, sehr gut, sehr gut. Nur so geht es.
Nur so geht das. Ja, Rainer, ich glaube, wir steigen ein. Die Leute sind da. Ich hoffe, die Verbindung passt. Hallo euch beiden. Hallo ihr Lieben. Ja, wann geht's? Sali Roger, du bist klasse. Danke, Rainer. Vielen Dank. Ja, passt. Gruß aus Portugal. Die Leute sind wahrscheinlich international. Ich habe keine Ahnung, wie das da ist. Spielt auch keine Rolle. Wir machen das Gespräch jetzt einfach. Rainer, wie war's? Du hast ja viel zu berichten. Nicht nur am Freitag der Ausschuss, sondern ich glaube, es gibt auch ein paar Infos von heute, oder?
Ja, wir haben am Freitag einen enorm spannenden Ausschuss gehabt, der allerdings schon beängstigend war, insbesondere zum Ende hin, weil er in gewisser Weise einen Ausblick auf das geliefert hat, was hier offenbar beabsichtigt ist, mit dem Great Reset getarnt oder halb verdeckt durch diese Corona-Plandemie. Man kann das nicht mehr anders bezeichnen, als dass es eine Plandemie ist, hinter der nichts steckt, außer einer blanken Illusion. Aber wir hatten heute dann auch hier in Deutschland noch ein bisschen was an Ereignissen, weil wir relativ überraschend und in letzter Sekunde uns überlegt haben, solange wir diese Parteienstruktur noch haben, vielleicht brauchen wir die nicht für immer, vielleicht entwickelt sich einfach was ganz Neues aus dieser Bewegung, die wir jetzt sind, aber solange wir diese Parteienstruktur noch haben, müssen wir uns dieser auch bedienen. Wenn also hier der Wettkampf um politische Macht entbrennt, dann darf unsere Bewegung nicht irgendwo am Seitenrand stehen. Und da haben wir uns überlegt, jetzt machen wir es eben, jetzt sind wir Mitglieder dieser Partei, die Basis. Die natürlich wird auch die versucht, man versucht, die zu unterlaufen, so wie das eigentlich immer schon passiert ist. Aber wir glauben, dass wir stark genug sind mit der Gruppe von Menschen, die versuchen, hier eine Richtung vorzugeben, das Unterlaufen zu verhindern. Jedenfalls, lange Rede, kurzer Sinn. Wir, das heißt Martin Schwab und Viviane Fischer und auch ich haben dann heute gesagt, okay, dann machen wir das jetzt, dann kandidieren wir jetzt einfach mal für den Bundestag. Martin Schwab macht das in NRW. Viviane Fischer hat sich in Berlin zur Wahl gestellt und ist da tatsächlich auf Platz 1 auch gewählt worden. Wolfgang Wodak hat gestern oder vorgestern die SPD verlassen und hat sich gesagt, ich mache hier jetzt auch mit, weil das ist die Plattform, auf der was gehen könnte. Und er wird sich in hat sich in Mecklenburg-Vorpommern zur Wahl gestellt. Ich nehme an, ich habe es nicht mehr mitgekriegt, weil ich im Zug sitzen musste, weil ich vorhin noch ein anderes Zoom mit den Amerikanern hatte. Ich nehme an, dass auch er da gewählt worden ist. Professor Christian Kreis, den wir auch schon im Ausschuss hatten, ein Wirtschaftsprofessor aus München, hat dasselbe oder macht dasselbe in München. Und ich habe es eben in Sachsen-Anhalt gemacht, weil ich mir überlegt habe, wenn schon, dann müssen wir was im Osten machen, weil da passt es noch. Da sind noch eine Menge Leute, die sich genau daran erinnern, wie es ist, wenn man alle Freiheiten verliert, wenn man sozusagen von einer Mauer umzingelt ist. Und die sind noch aktiv genug und können auch wieder in Gang gesetzt werden. Und so war das dann auch. Ich habe mich da so ein bisschen reingefummelt, weil ich mir dachte, ich komme ja eigentlich aus Bremen. Bremen ist die freie und Hansestadt Bremen, so heißt sie. Mein Vater hat mir früher immer den Roland gezeigt und gesagt, das ist er, an dem müssen wir uns orientieren. Der steht auf dem Bremer Marktplatz und ist in Richtung Dom gedreht, weil er damals von den Kaufleuten überwiegend als Gegengewicht zu der Macht der Kirchenfürste gedacht war. Ich weiß, dass eine Menge Leute denken das alles ganz anders, aber ich weiß, genau so war es, weil mein Vater hat es mir so erzählt. Und da habe ich mir gedacht, das passt. Ich habe gelernt, dass das hier Freiheit ist, dass man da auch drum kämpfen muss, denn der Roland hat ein Schwert in der Hand. Und habe mir gedacht, das können wir in Sachsen-Anhalt machen, weil da sind Leute aus dem Osten, die noch nicht vergessen haben, wie es ist, wenn man um Freiheit kämpft und die auch nicht vergessen haben, wie es ist, wenn man dann gewinnt. Das scheint mir ein Perfect Match zu sein. Und neben mir auf Nummer zwei gesetzt, auch dann gewählt, ist jemand, den ich sehr gut leiden kann und der sehr gut ins Bild passt, weil er einfach Regierungserfahrung hat, kann man sagen. Er ist nämlich jemand aus dem Bundesinnenministerium. Und da erinnern wir uns ja an dieses berüchtigte Papier, dieses Panikpapier, wo die Regierung, das hat es ja nie abgestritten, wo die Regierung ganz offiziell dazu aufgefordert hat, die Bevölkerung so in Panik zu versetzen, dass unter anderem die Kinder sich dann, wenn ihre Großeltern oder ihre Eltern aus Gründen, von denen keiner weiß woran, aber immerhin, es könnte ja immer mal Covid gewesen sein, wenn die also sterben, dann sollen sich die Kinder dafür verantwortlich fühlen. An Brutalität nicht zu überbieten, an Empathielosigkeit nicht zu überbieten, zeigt die ganze Monstrosität dieser Leute. Aber es gibt noch ein anderes Papier. Das ist das Fehlalarmpapier. Das ist errichtet worden, ich glaube, im Mai des letzten Jahres, sehr umfangreich. Ich habe da teilweise in unseren Klagen draus zitiert, weil all das, was dort von jemandem, der spezialisiert ist auf Risikoabwägung und auf Risikofeststellung, Risikoeinschätzung, durch bestimmte Ereignisse für die Bevölkerung, das sehr sorgfältig geschrieben hat. Also ein Fachmann hat gesagt, wo droht die Gefahr durch diese Entschuldigung, durch das Coronavirus? Wohl eher nicht. Aber was ist mit den ganzen Maßnahmen? So, und da steht also alles im Detail drin, was sich inzwischen realisiert hat. Und der Mann, der Autor dieses Papiers, der heißt Stefan Kuhn und der ist Nummer zwei und ist ebenfalls gewählt worden. Also ein richtig gutes Team, wenn ich das insgesamt sehe. Ich sehe auch, dass noch viel mehr Leute zusammenkommen. Ich glaube, Klaus Köhnlein, den wir auch schon im Ausschuss hatten, der tritt irgendwo an. Also da kommt eine ganze Reihe von Menschen, die sich, so will ich es mal formulieren, sehr verdient gemacht haben, um den Widerstand, den wir jetzt haben, um die Aufklärung, um es neutraler zu formulieren. Und die gehen jetzt alle los im Gleichschritt und werden jetzt versuchen, auch auf der politischen Bühne Fuß zu fassen. Einige haben ja schon Erfahrung. Wie gesagt, Stefan Kohn ist auch ein SPD-Mann eigentlich gewesen. Er ist gestern aus der SPD ausgetreten, um heute in der Partei Die Basis eine neue Heimat zu finden und sagte auch, ich fühle mich jetzt verpflichtet, ich muss hier was tun. Und genauso hat Wolfgang Wodak reagiert, vorgestern aus der SPD ausgetreten, weil er ja sieht, dass da nichts mehr geht und sagt, ich fühle mich auch verpflichtet, ich muss noch mal ins Rennen gehen, also mach das. Und das finde ich ganz großartig. Ich glaube, da steckt extrem viel Potenzial drin. Eine bessere Mannschaft haben wir hier, glaube ich, seit dem Krieg nicht mehr gesehen in Deutschland.
Also es sind natürlich tolle Neuigkeiten und jetzt bevor das alle wieder sagen, Parteiensystem bringt nichts. Ich bin auch, also man kann darüber reden, aber ich denke, das hast du vorher am Anfang richtig gesagt. Egal was kommen wird, man muss ja sich trotzdem irgendwie vorbereiten. Nichts tun ist keine Option Und dass man zumindest mal einen Fuß in die Türe halten kann, bevor das die Türe ganz zugeht, ist es besser, dass man jetzt versucht, da was zu machen. Und dann kann man immer noch überlegen, was machen wir dann? Weil einfach hoffen auf ein Wunder und sagen, ja, die Merkeli und Söderli und Spahnli, die gehen von alleine, weil sie jetzt keine Lust mehr haben. Ich glaube, das ist der falsche Ansatz. Also von dem her kann ich das nachvollziehen. Ich selber bin kein Parteienfreund, sage ich ehrlich. Aber es geht darum, dass man irgendwo mal anfängt. Und wenn man nicht irgendwo etwas anfängt und diese Partei, so wie die jetzt aufgestellt sind, ist die mir super sympathisch. Da könnte ich, ja, da hat man schon mal ein Vertrauen, weil es auch Fachmänner sind und nicht ein Bankkaufmann, wo über die Gesundheit der Deutschen entscheidet. Also von dem her schon mal großes Lob. Da sind wir sehr gespannt, wie es weitergeht. Was sind die nächsten Meilensteine in diesem Thema?
Ehrlich gesagt, weiß ich es nicht. Ich habe dann den Rest der Wahl auch nicht mehr mitbekommen, weil ich zum Zug musste. Aber ich glaube, dass sich hier jetzt die ganze Gruppe bundesweit formiert und dass wir, die wir uns ja alle kennen, extrem gut zusammenarbeiten werden. Deswegen sehen wir den erwartbaren Angriffen und den erwartbaren Versuchen der Denunziation mit Gelassenheit entgegen. Wir glauben, dass wir die wesentlich besseren sind. Wir glauben, dass wir die wesentlich schnelleren sind. Und wir sind ja diejenigen, die auch Argumente zu bieten haben, während die andere Seite, wenn sie mit jemandem von uns ins Gespräch kommen will, das zwar scheinbar tut, wenn wir die Mainstream-Medien betrachten, aber im Grunde ja nur mit dem einen Ziel, keine Argumente zu hören oder die Argumente, die von uns zu hören sind, immer nur mit Nazi, Nazi, rechts, rechts, Mars, Mensch oder so zu beerdigen. Das gelingt auch nicht mehr, weil so blöd sind die Menschen nicht. Auch die, die in Panik sind, merken inzwischen, irgendwie klingt das alles nach Wiederholung. Vielleicht haben die ja gar nichts anderes als diesen immerwährenden Dauerton zu bieten.
Ich
Also
habe
ich bin auch nichts. Ich habe
gerade im Chat jemand gesch er würde sich freuen über den Austausch zwischen Wodarg und Lauterbach.
Das wird nicht möglich sein, weil der eine kann denken und der andere kann es nicht. Ich überlasse jetzt mal die Feststellung, wer wohl wer ist, euch. Aber ich habe auch nichts für Parteien übrig gehabt. Ich war noch nie Mitglied in einer Partei. Ich glaube aber, dass es hier um mehr geht. Also ich glaube, dass wir insgesamt, nicht nur die, die in der Partei sind, wir sind insgesamt eine Bewegung und die ist wesentlich stärker als da draußen. Mancher denkt, auch manche von uns denken, wesentlich stärker, weil eben viele Leute noch in Deckung sind. Was man ja auch verstehen kann, wenn man sich anguckt, die Künstler, die gestern rausgekommen sind, und zwar nicht nur in Deutschland, sondern auch in Österreich, habe ich dasselbe gesehen, die sind ja danach zusammengeprügelt worden ohne Ende, mit dem üblichen Stuss von den üblichen Stussleuten. Daraufhin haben dann einige einen Rückzieher gemacht. Das ist zwar sehr bedauerlich, aber verständlich. Auch der Stefan Kohn hat gesagt, ich kann das verstehen, wenn jemand unter Druck gesetzt wird, wenn ihm damit gedroht wird, du verlierst deine Existenz. Und es ist ja geschehen. Ihr habt ja, ich glaube, das war sogar ein SPD-Politiker. Den müssen wir auf die Liste derjenigen packen, für die man mehrjährige Gefängnisstrafen vorsieht, wenn das alles durch ist. Also hier ist ja tatsächlich mit Existenzvernichtung gedroht worden. So, das kann man verstehen, dass da Leute den Rückzieher machen, aber es ist letzten Endes egal, denn die haben sich alle geäußert. Das ist alles draußen und das Netz vergisst nie. Das ist alles draußen. Die können es ruhig löschen, ist scheißegal. Irgendjemand hat es immer noch und es wird immer wieder und wieder gesehen. Und die Leute, die jetzt auch noch, weil die Gegenseite eben dumm ist, auch noch unter Druck gesetzt werden. Und bei denen es teilweise ja auch funktioniert, ich glaube, bei 4, 5 oder 6 hat es funktioniert. Die fragen sich doch jetzt erst recht, was ist hier los? Wir haben doch bloß unsere Meinung gesagt. Warum werden wir so zusammengeprügelt? So, und diese Fragen, die sie stellen, die bekommen sie ja nicht in den Mainstream-Medien beantwortet, sondern nur bei uns. Bei dir, bei uns, bei all denjenigen, Milena Preradovic, bei Reitschuster, bei all denjenigen, die immer noch da sind und immer noch Informationen liefern. Und es ist ja nur eine Frage der Zeit. Dann werden die auch ganz auf unserer Seite stehen und nicht nur so eine Art Spagat versuchen, denn diesen Spagat kann man hier nicht mehr versuchen. Man kann, so wie wir es auch besprochen haben, natürlich offen sein und mit allen reden, und auch mit Verbrechern reden, wie Wolfgang Wodak gesagt hat. Aber alles hat seine Grenze und es wird eben auch Konsequenzen geben müssen, wenn das Ganze durch ist. Die Leute, die sich hier am weitesten aus dem Fenster gelehnt haben und denen man konkrete Vorwürfe von Straftaten machen kann, ich meine, hier sind Menschen gestorben, das darf man nicht vergessen, all diese Leute werden zivil- und strafrechtlich zur Verantwortung gezogen werden müssen. Dieses Mal muss das, was geschehen ist, Konsequenzen haben und nicht so laufen wie beim letzten Mal bei der Finanz- und Wirtschaftskrise. Also unterm Strich, glaube ich, ist die Bewegung so viel größer als die Partei und ist da noch so wesentlich mehr Potenzial drin. Aber die Partei ist eine gute Plattform. Wenn sie uns die zerschießen sollten, ist die Bewegung aber immer noch da. Darauf hat Viviane sehr korrekt hingewiesen. Also so oder so findet sich jetzt etwas zusammen, was mit Sicherheit was bewirken wird. Ob nun auf der Plattform der Partei oder als ganz neue Bewegung, werden wir sehen. Aber die Partei ist erstmal der richtige Weg, glauben wir.
Also sicher mal, also ich habe vor dem Check gesehen, viele sagen ganz klar, das sei eine gute Idee und sie werden voll dafür stimmen und schauen, dass man diese Bewegung größer wird. Das könnte wirklich auch stimmen, was du sagst, dass viele jetzt noch in Deckung sind, weil wenn man die Frage stellt und auf der einen Seite bekommst du keine Antwort oder dann irgendeine Pseudo-Antwort und auf der anderen Seite mit Fakten unterlegt, dann werden sich die Leute spätestens sagen, hey Leute, das geht einfach nicht, wir müssen was tun. Und ich glaube, der Zeitpunkt ist sehr nahe. Das Gefühl habe ich auch, weil die Leute haben die Schnauze voll. Dieses Hin- und Hergemache in den Pressekonferenzen mit Reitschuster, der hat, glaube ich, 7-mal die gleiche Frage gestellt, hat nie eine Antwort bekommen. Ich finde, der macht einen super Job, aber der wird immer wie abgeklatscht. Und die Leute sind ja draußen, sind ja nicht dumm. Die können auch, die sehen das auch so, hey, was geht da ab? Und dann sehen sie plötzlich eine Schlagzeile und sagen, hey, Moment mal, jetzt muss ich das mal anschauen. Und immer mehr Menschen da draußen werden versuchen, auch etwas anderes anzuschauen und sagen und zu vergleichen. Das ist das, was ich immer sage. Glaub mir nichts, was ich sage. Bitte recherchiere selber. Und dann, wie wir so schön sagen, eine Second oder eine dritte Meinung und dann kannst du entscheiden. Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, dass wir wieder in die Eigenverantwortung kommen. Ich wiederhole mich auch schon zum tausendsten Mal, aber das ist das, was uns abhanden gekommen ist, dass wir selber entscheiden, selber in die Eigenverantwortung und nicht immer nur den Doktor glauben und den Politiker glauben. Ich glaube, das ist ein sehr wichtiger Punkt in der jetzigen Zeit.
Ich glaube auch, dass die Leute ermüdet sind, wenn sie in den
Ja.
Talkshows immer das gleiche Geschwätz hören von Leuten, die sowieso nicht wissen, was sie sagen und die man in aller Regel auch nicht verstehen kann, weil die ja auch eigentlich immer nur Worthülsen wiederholen und immer nur über die Konsequenzen reden, nämlich darüber, Lockdown, ist er nun hilfreich oder nicht, muss es ein bisschen genauer sein, muss es noch härter sein, aber niemals über die Ursachen. Die werden einfach immer vorausgesetzt. Den Scheiß will man nicht mehr hören. Und was ich an dieser Reaktion auch erkenne, übrigens auch an der Reaktion derjenigen Anwälte, die versuchen, uns zu unterwandern und uns dann versuchen zu erklären, wir müssen über Verhältnismäßigkeit und wir müssen über Lockdown ja oder nein und vernünftig oder bringt da was reden, nein. Wir müssen über die Ursachen reden. Was ich an der Reaktion dieser Leute merke, an diesen Unterwanderungsversuchen und auch dann an dem geradezu irrsinnigen Bestreben der Politik, der erste, der es ganz deutlich formuliert hat, war ja Wieler, ne? Von wegen, ihr dürft keine Fragen stellen. Was ich da sehen kann, ist, dass wir genau den Finger in der Wunde haben, wenn wir sagen, nein, wir müssen über die Ursachen reden. Denn wenn wir feststellen, dass Herr Drosten erstens ein Scharlatan ist, zweitens beide Tatsachenbehauptungen von ihm frei erfunden sind, noch dazu nicht einfach nur fahrlässig, sondern gezielt frei erfunden wurden, nämlich sowohl die Sache mit den asymptomatischen Infektionen als auch die Sache mit seinem PCR-Test als Maß aller Dinge für die Infektionsfeststellung. Wenn wir das feststellen können in den Gerichten, dann bricht es eben zusammen. Dann bricht aber eben nicht nur Herr Drosten zusammen mit seinen Sprüchen, sondern alle anderen, die sich drangehängt haben. Das heißt international. Und das haben wir dann auch im Laufe des Abends, als wir ja mit einigen Kollegen aus dem Ausland gesprochen haben, mit denen wir schon längere Zeit zusammenarbeiten, haben wir gesehen. Diese Entscheidung zum Beispiel aus Weimar, so irrsinnig auch manche deutsche Gerichte, die offenbar noch nie, also ich schätze mal, dass sie nicht Jura studiert haben, sonst würden sie einen Stuss ja gar nicht von sich geben. Ne? Also ich nehme an, dass die höchstwahrscheinlich irgendwann den Friseurberuf hatten und dann einfach nur den weißen Kittel schwarz lackiert haben. Und so ist es dann gekommen, dass sie nur noch dummes Zeug von sich geben. Aber die Entscheidung aus Weimar ist so klasse, dass sie eben in den USA, in Kanada, in Italien und sonst wo gefeiert wurde und eben auch von den Kollegen benutzt wird. Was aber deiner Meinung völlig entgegenkommt, ist, die drehen so am Rad jetzt auf der anderen Seite. Die drehen so am Rad, dass es auch den Leuten, und die sind eben nicht, wie du sagst, so dumm, wie die andere Seite wohl glaubt, oder vielleicht reden die ja auch Chinesisch auf der anderen Seite und können deshalb unsere eigenen Verhältnisse nicht so richtig einschätzen. Es ist alles so irgendwie one size fits all mäßig unterwegs. Sie merken nicht, dass auch hier in Deutschland, auch bei euch in der Schweiz, auch in Österreich, bestimmte Reaktionen schlichtweg zu weit gehen. Die kann man nicht mehr erklären. Die kann man auch nicht mehr mit ist alles so gefährlich erklären, sondern es ist widersprüchlich, abartig und geradezu geisteskrank. Zum Beispiel die Reaktion des Landgerichts Leipzig auf die Entscheidung aus Weimar. Da hatte sich eine Mutter, und dazu haben wir Herrn Prestin noch mal gehört, da hatte sich eine Mutter aus Besorgnis über das Wohl ihrer Kinder an einen Familienrichter in Leipzig gewendet und hat ihm meine auch die Entscheidung aus Weimar gegeben, hat gesagt, hey, mein Kind kann nicht mehr schlafen, mein Kind schreit, mein Kind weint und so weiter. Ne? Die Maske und Kopfschmerzen und so weiter. Hier hätte, so hat es Herr Prestin auch nochmal ausdrücklich erklärt, das Gericht, bei uns ist das 1666 BGB, sich um das Kindeswohl kümmern müssen, hätte feststellen müssen, was ist da los. Da gibt es das Anti-Folter-Abkommen, dem wir beigetreten sind. Da gibt es einen internationalen Pakt für die bürgerlichen Rechte. Das gilt, diese internationalen Abkommen, die gelten alle auch bei uns in den Gerichten. Das Wohl des Kindes muss von Amts wegen beachtet werden. Was macht Leipzig? Dieser eine Richter weist erstmal den Antrag zurück und macht überhaupt nichts. Und da muss man sich fragen, was ist mit dem Mann los? Hat er seine Tabletten nicht genommen oder ist sonst irgendwas schräg gelaufen bei ihm in der Kindheit? Dann hat er eine Kostennote beziehungsweise eine Kostenforderung gegen die, nicht Partei heißt das, sondern Beteiligte im familienrechtlichen Verfahren, gegen die Mutter, die sich doch schützend vor ihre Kinder stellen wollte, in Höhe von, ich glaube, 18.000 Euro gemacht. Vollkommen ohne jede Rechtsgrundlage, vollkommen gegen das Gesetz. Wir haben Richterkommentare bei uns im Whistleblower-Tool von wegen, das ist Rechtsbeugung, Ausrufezeichen, Ausrufezeichen, von Richtern wohlgemerkt. Wir werden da selbstverständlich auch aktiv werden. Justus Hoffmann hat darauf hingewiesen, jeder kann, wenn er sowas sieht, eine Dienstaufsichtsbeschwerde schreiben über diesen Richter beim Amtsgericht Leipzig und kann sagen, das, was der hier gemacht hat, entbehrt jeder Rechtsgrundlage. Nicht nur das, es ist offensichtlich Schikane. Und es dient offensichtlich dazu, jemanden, der sich um das Wohl seiner Kinder sorgt und, das war eine alleinerziehende Mutter und sicherlich nicht über sehr viel Geld verfügt, so einzuschüchtern, dass sie es nie wieder macht. Und das Ganze sollte wohl auch Signalwirkung haben in alle anderen Richtungen, sodass kein einziger Mensch jemals wieder sich um das Wohl seines Kindes sorgen würde. Heißt aber auch, dass selbst dann, und diese Situation müssen wir ja auch befürchten, selbst dann, wenn offensichtlicher Kindesmissbrauch passiert, das hier ist schon Kindesmissbrauch aus unserer Sicht, aber selbst wenn es noch offensichtlicher wird und das wirklich ausartet in sexuellen Missbrauch, durch staatliche Stellen soll es ja schon gegeben haben, Lehrer zum Beispiel. Ne? Selbst dann muss man ja befürchten, als Mutter, wenn da einer von der anderen Seite ist, der sowas geil findet, dann wird hier nichts passieren, sondern ich kriege hier eine Kostennote ohne Ende. Das ist doch die Konsequenz von diesen Dingen. Das hat mit Rechtsstaat nichts mehr zu tun. Im Gegenteil, das spiegelt das Bestreben wieder, den Rechtsstaat zu zerstören, weil die Gegenseite die Demokratie zerstören muss. Und ohne Rechtsstaat kann es keine Demokratie geben. Aber
Absolut.
Herr Prestin hat noch mal im Detail darauf hingewiesen, dass das komplett illegal ist. Er hat sich bemüht, ruhig zu bleiben. Ich habe gesagt, ich bemühe mich auch, ruhig zu bleiben, aber ich habe eine andere Rolle. Er ist ehemaliger Richter, ich bin Anwalt, ich kann angreifen und habe dann auch meiner Meinung Ausdruck verliehen, dass dieser Mann hier nicht mehr tragbar ist für die Justiz. Vermutlich war er es noch nie, bloß er hat jetzt eben die Maske fallen lassen. Das ist ja dann doch diese eine positive Konsequenz dieser ganzen Situation. Das wird für ihn Konsequenzen haben. Wenn nicht heute, dann jedenfalls morgen oder übermorgen. Aber das wird nicht ungeahndet bleiben. Ja, das zweite große Thema aus der deutschen Sicht, bevor wir dann ins Internationale übergewechselt sind, ist natürlich das Ermächtigungsgesetz von Frau Merkel, 28b Infektionsschutzgesetz, wonach jetzt die Bundesregierung völlig autark sozusagen auf der Basis von Fantasiezahlen, nämlich der Inzidenzwerte, jederzeit sagen kann, so, jetzt wollen wir mal wieder so einen bundesweiten scharfen Lockdown. Das kann also die Bundesregierung über die Länderchefs hinweg, die sich das offenbar genüsslich bieten lassen, kann also sagen, wir machen hier freiheitsentziehende Maßnahmen, wir umgehen Artikel 104 Grundgesetz. Artikel 104 Grundgesetz sagt, dass für freiheitsentziehende Maßnahmen Richter zuständig ist. Nee, jetzt gar keine richterliche Kontrolle mehr. Jetzt macht das alles die Bundesregierung, kann also Geschäftsschließungen veranlassen und so weiter. Der gesamte Föderalismus wird außer Kraft gesetzt, hat Martin Schwab dazu gesagt. Aber, sagt er, das muss bei vernünftiger Auslegung von einem Gericht über Artikel 19.4, das ist die Rechtsstaatsgarantie. Also man darf nicht den Rechtsstaat ausschalten, indem man sagt, so jetzt haben wir hier eine autokratische Regierung und darauf läuft es ja hinaus, der Rechtsstaat ist jetzt weg. Aber Artikel 19 Absatz 4, mithilfe dieses Artikel 19 kann man dieses Gesetz so auslegen, dass auch der Richter zu dem Ergebnis kommen muss, das muss ich jetzt selbst prüfen. Weil sind denn überhaupt diese Inzidenzwerte aussagekräftig oder basieren sie nur auf dem, was uns Herr Pötschke vor einigen Tagen mitgeteilt hat, auf zu Recht gefakten Werten. Und selbst wenn sie nicht zu Recht gefakt wären, wir wissen, dass sie zu Recht gefakt sind, weil in die 7-Tage-Inzidenz und die 24-Stunden-Neuinfektion oder was immer da an dusseligen Zahlen in der Gegend rumgeworfen wird, ja auch Zahlen einfließen, die schon über ein Jahr alt sind. Aber selbst wenn das noch nicht der Fall wäre, wir haben es hier immer nur mit positiven Tests zu tun und mit sonst gar nichts. Und wir wissen, dass diese positiven Tests, so wie sie hier angewendet wurden, jedenfalls zu 97% false positive sind. Also muss der Richter die Möglichkeit haben, in verfassungskonformer Auslegung von Artikel 28b, indem man nämlich diese Rechtsstaatsgarantie aus Artikel 19.4 Grundgesetz bemüht, muss er die Möglichkeit haben, selbst festzustellen, haben wir denn überhaupt diese Infektionszahlen oder haben wir sie nicht? Denn diese Inzidenzwerte sind, wie gesagt, beliebig. Da kann man mitmachen, was man will. Das wird noch weiter zu Ende gedacht werden müssen. Es gibt auch schon eine erste Verfassungsbeschwerde, die von einem angesehenen Verwaltungsrechtler namens Professor Murswig geschrieben worden ist. Die stellen wir auch bei uns ins Netz. Wahrscheinlich ist sie schon bei uns im Netz. Also jetzt wehren sich auch langsam immer mehr Leute, die man als, sagen wir mal, ruhig und gelassen sieht, die bisher eher zurückhaltend gewesen sind, obwohl Herr Murswig schon mal ein Gutachten geschrieben hat, was sehr, sehr gut gewesen ist. Ich glaube, da haben wir auch Teile daraus im Ausschuss zitiert. Ja, dann sind wir in den internationalen Teil übergewechselt, haben uns zunächst mit der, Entschuldigung, nee, da kam erst noch ein interessanter Mann, Antonio Solo, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, und das hat mir ein LKA-Mann, der uns ein bisschen hinter den Kulissen hilft, bestätigt, und zwar in schlimmerer Form, als ich es mir vorstellen konnte, der uns darauf aufmerksam gemacht hat, dass diese Selbsttests und diese ganzen Schultests offenbar mit falschen Informationen mit falschen Beipackzetteln verwendet werden, dass da also hochgefährliche Chemikalien drin sind. Der LKA-Mann hat weiter darauf verwiesen, dass er dem Ganzen nachgegangen ist. Das wird er jetzt wohl in seinen, ja, ich will nicht sagen, wer es ist, deswegen kann ich auch nicht sagen, wo, aber er wird jedenfalls jetzt veranlassen, dass den Hinweisen, die er gefunden hat, nachgegangen wird. Und die Hinweise, die er gefunden hat, sind die, dass die Beipackzettel gezielt ausgetauscht werden und dass da in diesen Selbsttests und Schnelltests, auch in den für die Schule vorgesehenen Tests, Chemikalien drin sind, die super gefährlich sind, also super gefährlich, die nicht von der FDA zugelassen sind, teilweise aus China kommen und wo ausdrücklich sogar festgehalten ist, ich kann es jetzt nicht ablesen, weil sonst müsste ich das den Bildschirm
Ja.
zumachen, wo ausdrücklich festgehalten ist, nicht für den Home Use, nicht für den Home Use, den sind aber Selbsttests, ne? Weil da so viel schiefgehen kann. Also auch das sieht danach aus, als würde auch diese Gelegenheit benutzt werden, so wie fast alles, was hier an Maßnahmen veranlasst wird, zu schädigen,
Das
gesundheitlich
heißt,
zu schädigen und zwar
das
mit
sind
allen
die.
Konsequenzen.
Das sind die Schnelltests, wo ja die Kinder zum Teil selber durchführen
Ja,
sollen.
ja,
Krass.
ja. Also schon der Antonio Solo hat das festgestellt und der Mann, der uns im Hintergrund hilft, der hat gesagt, ich bin dem nachgegangen, ist noch viel schlimmer. Hier sind gezielt die Beipackzettel ausgetauscht worden, sodass man glaubt, dass es alles okay ist, Aber in Wahrheit handelt es sich um hochgefährliche Chemikalien, die hier verwendet werden. Und in den amerikanischen, ich glaube, eins ist von Siemens, was er da gefunden hat. Ich hab ja die Unterlagen, ich habe die Belege alle. Eins davon sagt ausdrücklich, vermutlich tun sie es alle, aber das, was er mir geschickt hat, sagt ausdrücklich nicht für für den Heimgebrauch. Also als Selbsttest geht das nicht. Schon gar nicht, wenn es um Kinder geht. Ist ja logisch, ne? Woher sollen die wissen, wie gefährlich das ist? Noch dazu, wenn gezielt ihre Eltern daran gehindert werden, das zu erkennen.
Jetzt interessiert mich das rechtlich. Ist das der Grund, wieso unbedingt Sie wollen, dass die Kinder den Test selber machen, dass sie da die Haftung irgendwie loskriegen? Ist das versuchen Sie da durchzukommen? Ist das ein Trick oder wie kann man sich das vorstellen?
Vielleicht, das können wir nicht sagen. Also, das ist Spekulation. Was aber hier passiert, ist natürlich, dass die Haftung massiv verschärft wird. Denn die Leute, die das gemacht haben, die sind ja nun erst richtig dran. Das heißt also, jeder dieser medizinischen Eingriffe, der basiert ja nun auf gezielt falschen Informationen. Ich will noch mal erinnern, jeder medizinische Eingriff ist eine Körperverletzung, es sei denn, der Patient willigt ein. Die Einwilligung ist aber nur wirksam, wenn sie auf einer Information, auf einer informed consent, informierten Einwilligung beruht. Und diese Informationen werden hier gefälscht. Also, wer
Krass.
dafür verantwortlich ist, der ist radikal dran und man muss noch mal dran erinnern. Das hat Herr Prestin zu Recht gesagt, Martin Schwab auch. Die Lehrer, die sich daran beteiligen, die Schulleiter, die sich daran beteiligen, auch die Eltern, die sich daran beteiligen, sind alle dran. Wegen Körperverletzung und wenn es schief geht, wegen Körperverletzung mit Todesfolge. Das wird Konsequenzen haben. Dieses Mal auf jeden Fall.
Wow. Das ist ja der Knaller.
Ja.
Das heißt, da haben dann die Pharmakonzerne selber diese Beipackung. Weiß man das schon, wer da gewechselt hat? Also wer ist da der Täter? Weiß man das schon?
Die Ermittler sind noch dabei, das zu ermitteln, aber das wird eine große Nummer, so wie ich das jetzt gerade sehen kann, weil. Ich glaube, das werden sich auch die ja gutwilligen Eltern nicht mehr bieten lassen, wenn man ihnen das tatsächlich konkret vorführt, dass sie selbst ja, wenn sie die Einwilligung für ihre Kinder erteilen müssen, dass sie selbst ja getäuscht werden mit Hilfe dieser ausgetauschten Beipackzettel über die extreme Gefährlichkeit dieser Selbsttests.
Wie kann man sich, hat man eine Ahnung vom Ausmaß, also sprich von der, da gibt es ja viele, viele Firmen, die das anbieten. Ist das großflächig? Ist das in ganz Europa oder auf der ganzen Welt verteilt? Weiß man da was?
Also ich kann es nicht sagen, weil wir das gestern zum ersten Mal gehört haben, aber wenn wir uns versuchen, an dem zu orientieren, was wir wissen, nämlich dass weltweit getestet wird wie verrückt, natürlich ist das großflächig. Natürlich müssen wir davon ausgehen, dass es im ganz großen Stil betrieben wird.
Krass. Also das heißt, die Eltern haben ja Mühe, weil sie so unter Druck gesetzt werden von oben, dass sie den Test einwilligen. Sie werden gleichzeitig verarscht, deutsch gesagt, mit falschen Informationen. Wenn sich ein Elternteil noch die Mühe nimmt, das zu lesen, der Beipackzettel sieht einigermaßen gut aus, aber der ist gefälscht. Das war
Ja.
dann bist du gut Nacht. Wow.
Ja.
Wow,
Vor allem,
okay.
was macht man, wie verhält man sich als Elternteil oder vielleicht auch als Lehrer, der eigentlich nicht mitmachen will, aber doch mitmacht? Wie verhält man sich, wenn sich hinterher herausstellt, aufgrund meiner Entscheidung, aufgrund meiner Einwilligung ist mein Kind jetzt tot? Na, da bin ich mal gespannt. Und da, wir haben einen Fall nachgewiesen. Ich habe erst gedacht, es kann nicht sein, aber es ist so. Es werden jetzt auch Tests, Studien. Wir wissen ja, was von diesen sogenannten Studien zu halten
Ja.
ist, von diesen teleskopierten Studien, mit den sogenannten Impfstoffen, also mit diesen gentherapeutischen Experimenten an Kindern gemacht, auch an Säuglingen. Und da ist mindestens ein Säugling. Wir haben noch mehr Hinweise, aber das hier haben wir verifizieren können. Ein zweijähriges Mädchen war das, ist gestorben, hatte keine Vorerkrankung, hatte nichts. Man impft dieses gesunde Kind und danach ist es tot. Da sind wir auch gespannt. Das wird mit Sicherheit Konsequenzen haben. Es wird sehr, sehr viele Konsequenzen geben müssen, aber das ist wieder einer der Fälle, der heraussticht. Und da sind wir dann gespannt. Ich meine, das ist in den USA passiert. Da sind wir dann gespannt, wie die Gerichte da entscheiden, weil keine Vorerkrankung, gar nichts. Da wird nicht nur eine Korrelation festzustellen sein, sondern da wird man ohne weiteres, insbesondere wenn wir die Gesamtumstände sehen, ich habe immer gesagt, das hier ist ein grober Behandlungsfehler, weil man die Leute belügt, weil man ihnen nicht sagt, dass es sich um gentherapeutische Experimente handelt. Das ist ein grober Behandlungsfehler, das ist nicht nur ein einfacher Fehler. Und da kehrt sich die Beweislast um. Das bedeutet, die Eltern des Kindes, wenn sie überhaupt noch klar denken können, weil sie ja letzten Endes dazu beigetragen haben, ihr Kind zu Tode zu bringen, die müssen nicht mehr beweisen, dass der Arzt oder dass die Institution, bei der das geschehen ist, schuldhaft gehandelt hat, sondern die müssen ihr Verschulden versuchen abzuweisen. Die müssen sich, man sagt dazu, exkulpieren. Und wir müssen dann auch nicht mehr beweisen, die Eltern müssen nicht mehr beweisen, dass das kausal gewesen ist, sondern der verantwortliche Arzt oder die verantwortliche Institution muss beweisen, dass es nicht kausal war. Das geht nicht. Das ist unmöglich unter diesen Umständen. Aber davon wird es sehr, sehr, sehr viele Fälle geben, bedauerlicherweise.
Krass. Wenn wir schon bei dieser Gentherapie sind, hast du was gehört von der Untersuchung von den verschiedenen Dosen? Hast du da Neuigkeiten vom
Nee,
Material
ich
selber?
habe da noch gar keine Informationen bekommen, außer dass sich die Hinweise verdichten. Ich glaube, Wolfgang Wodak hat auch darauf hingewiesen, dass zumindest diese BioNTech-Pfizer-Impfstoffe, die ja ursprünglich jedenfalls in ihrer ursprünglichen Form sehr empfindlich waren, die mussten irgendwie auf 70 Grad minus 70 Grad runtergekühlt werden und durften nicht geschüttelt werden. Da besteht die Hoffnung, dass der Müll eben schon vorher zum Müll wurde. Allerdings dann zu harmlosem Müll, weil bei den Erschütterungen, denen diese sogenannten Impfstoffe dann eben doch ausgesetzt waren und bei den Temperaturüberschreitungen, denen sie doch ausgesetzt waren, sich Teile dieser sogenannten Wirkstoffe zersetzt haben könnten, sodass der eine oder andere davonkommen wird und
Okay.
vielleicht nicht ganz mit diesen schlimmen, furchtbaren Folgen zu rechnen ist, die uns die Wissenschaftler ansonsten für den Fall ja, mitgeteilt haben, dass hier ein Zusammentreffen mit dem echten Virus stattfindet. Einmal diese Autoimmungeschichten, die daraus sich entwickeln können, und zum anderen diese Verstärkung der eigentlichen Erkrankung durch den Impfstoff, ADE in Englisch. Werden wir sehen.
Wie ist das eigentlich aktueller Stand? Israel ist ja ziemlich heftig. Die machen ja so auf eine Pseudo, alles ist gut und dabei ist nichts gut, weil du kannst ja nur einkaufen gehen und irgendwas soziales Leben haben, wenn du geimpft bist, abgesehen davon. Und da gibt es ja momentan steigt die Todesrate. Man hat auch gedacht, dass möglicherweise gewisse Impfdosen vielleicht Placebo sind oder Kochsalzlösung, weil sie versuchen, das zu regulieren, weil sie vielleicht merken, ups, das könnte dann in die Hose gehen. Hast du da neue Informationen aus Israel?
Nee, wir waren nicht in der Lage, dieses Mal in diesem Teil 1 die Israelis anzuhören. Das wird nächste Woche passieren, wenn wir
Okay.
Teil 2 machen. Da werden wir sicherlich noch ein paar genauere Informationen bekommen. Aber ich habe schon aus allen möglichen Quellen hier, aus den verschiedenen ja, Kollegenkreisen, mit denen wir ja sehr eng zusammenarbeiten, vernommen, dass die Situation nicht besser geworden ist in Israel. Dass insbesondere nach der Impfung, vor der Impfung ist sozusagen, da wird offenbar ernsthafter darüber nachgedacht, jetzt dann irgendwann die dritte Impfung und vermutlich dann die monatliche Impfung und dann die sekündliche. Ich übertreibe hier nur
Ja.
etwas, wie wir gleich sehen werden, weil das, was wir dann noch später gehört haben von den anderen Kollegen, das schlägt dem Fass den Boden aus.
Das ist krass.
Also,
Ich habe zwei Frauen am Strand also kurz kennengelernt, die sind von Israel. Ich schätze die auf 25. Beide natürlich geimpft, also BioNTech. Und sie sagt, ja, das wird alles gut. Meine Bekannte sind Ärzte und die sind davon überzeugt. Und ich sage, hey, es ist. Ich habe da mit ihr ein bisschen geredet, also einfach versucht, nochmal auszutauschen. Die haben dann schon ein bisschen komisch geguckt, weil sie gewisse Informationen einfach nicht haben. Die haben die einfach die nicht. Und das kann man denen zum Teil nicht mal übel nehmen, weil du hast dann vertraust an jemanden. Das haben wir ja früher auch gemacht. Ich gehe zum Arzt und ich vertraue meinem Arzt. Und mittlerweile kann ich das nicht mehr, weil wenn ich das höre, was da momentan wie viele Ärzte einfach drauf los stechen, dann muss ich sagen, nein, bitte nein, einfach nein. Es gibt so wenige Ärzte, die wirklich ganz gut aufklären. Ich habe mal ein Beispiel gezeigt als PDF, irgendwie 20 Seiten mit Vor- und Nachteilen und alles erklärt. Also wirklich toll, aber das siehst du selten. Meistens heißt es so, sie sind da, okay, bereit, zack, Impfung, jawohl, okay, alles Gute, schönen Tag. Also.
ja, das Wir haben dann im weiteren Verlauf, was gerade diese Impfung angeht, haben wir von allen möglichen Leuten, als nächstes von Renate Holzeisen, aber später dann auch von der österreichischen Kollegin, auf die wir gleich kommen werden, gehört, dass dieses Impfthema natürlich im Moment das zentrale Thema ist, weil das ist die rote Linie, die für viele in Anführungsstrichen auf Regierungslinie befindliche Menschen jetzt plötzlich Fragen aufwirft, weil so viel schief geht. Eine eigentliche Aufklärung, die du eben angesprochen hast, dauert pro Patient 20 Minuten. 20 Minuten pro Patient. Also eine mündliche Aufklärung. Die schriftliche ist sowieso wertlos, weil sie nicht auf die Persönlichkeit des Patienten eingeht, weil sie eben vorformuliert ist und nicht auf den möglicherweise schon etwas älteren Patienten oder noch etwas jüngeren Patienten oder den aufgeregten Patienten oder den vorerkrankten Patienten eingeht. Also schriftliche Aufklärungsbögen, die man unterschreibt, reichen niemals aus, niemals aus, um eine ordentliche Information für die Einwilligung zu bieten. Und die mündliche des Patienten selbst dauert immer 20 Minuten, in diesen Fällen ganz besonders diese 20 Minuten, weil es eben mehr sein muss als bloß so, wir machen jetzt mal einen kurzen Stich und dann ist alles wieder gut, sondern hier muss darüber aufgeklärt werden, unter anderem, dass es sich hier in Europa heißt das so, nur um eine bedingte Zulassung handelt. Und dann kommt die Frage, was heißt denn bedingte Zulassung? Tja, das heißt, dass es hier keine vernünftige Studie gibt, dass es insbesondere keine Studie darüber gibt, wie gefährlich das Ganze ist. Ne? Wir erinnern uns, Arzneimittelstudien, also auch Impfstoffstudien, müssen immer zwei große Fragen abklären. Erstens, ist das Zeug überhaupt wirksam? In Englisch Efficacy. Und zweitens, ist es gefährlich? Was ist mit den Nebenwirkungen? Und zu den Nebenwirkungen gibt es keine Studien. Es wird einfach jetzt am lebenden Objekt gemacht. Das heißt, man muss dem Patienten eigentlich sagen, was hier gerade passiert, ist ein medizinisches Experiment. Nichts anderes ist das. Ein medizinisches Experiment. Es wäre nur dann eine Heilbehandlung, wenn diese medizinische Anwendung auf Grundlage einer erfolgreichen Studie genehmigt worden wäre. Und das ist nicht der Fall. So, und diese Aufklärung wird nirgends geleistet, sodass du immer, immer, immer eine Körperverletzung hast. Und wenn dabei jemand stirbt, dann immer eine Körperverletzung mit Todesfolge. Wir gehen davon aus, dass es sich sogar um eine vorsätzlich sittenwidrige Schädigung im Sinne des Zivilrechts handelt. Also auf jeden Fall um eine Haftung, die nicht, der man nicht aus dem Weg gehen kann. Weder der Produzent noch sonst irgendjemand, der daran beteiligt ist. Da kann man sonst was als Immunität für sich vereinbaren. Es hilft nichts. Bei Vorsatz ist man dran.
Das ist schon sehr heftig, aber ich glaube, da kommst du nachher noch zu sprechen. Jetzt fängt natürlich das an in den Betrieben mit sogenannten, ja, fast Zwangsimpfungen. Natürlich nicht so direkt, aber so durch die Hintertür, zum Teil auch direkt. Da gibt es ja Möglichkeiten, die man sich wehren kann. Ich glaube, das war auch ein Thema bei euch. Ich habe was gesehen, was Holzeisen gepostet hat. Wie kann man sich wehren? Weil ich merke ja auch, vielleicht hast du einen Tipp, vor allem auch für die Eltern. Viele Eltern sind überfordert. Die bekommen so viel Druck. Von den meisten Eltern sagen, hey, da müssen wir jetzt durch. Merkel sagt jetzt noch 3 Wochen und das sind gefühlte 100 Jahre, dann haben wir es geschafft. Das wissen wir, dass das Blödsinn ist. Aber die Eltern bekommen, und dann das Kind selber, das will ja das soziale Leben weiterhin leben, weil er sagt, bitte Mami, unterschreib das, dass ich mich testen lassen kann. Ich möchte kein Sonderling sein und so weiter. Dann sind die Eltern total im Dilemma. Gibt es da Ansätze, wo du vielleicht den Eltern einen guten Tipp geben kannst? Weil das ist so eine Frage, die kommt immer wieder.
Also bei uns in Deutschland ist die Rechtslage vollkommen klar. Wir haben den Paragraphen 225 StGB, Strafgesetzbuch, der regelt die Misshandlung Schutzbefohlener. Und Kinder sind Schutzbefohlene, wenn es also jetzt gerade mal um Kinder geht, sowohl aus Sicht der Eltern als auch aus Sicht der Lehrer. Wenn da also jemand mit solchen Stoffen oder auch mit den Tests, das sind ja genauso in den USA nur, auch die haben nur eine Emergency Use Authorization, übrigens die Masken auch, ne? Die sind nur, wir würden sagen, bedingt zugelassen. Wer also hier gegen den Willen der Eltern, und das ist eigentlich immer gegen den Willen der Eltern, weil die ja nie aufgeklärt werden über nichts, was hier zu dieser bedingten Zulassung geführt hat. Wer hier also in dieser Weise losdrischt, in Anführungsstrichen, entweder mit den Tests oder gar mit den Impfungen, das ist natürlich noch schlimmer, der macht sich der Misshandlung Schutzbefohlener strafbar. Und wer da versucht, Eltern oder Lehrer unter Druck zu setzen, der begeht die Straftat der Nötigung, 240 StGB. Und dagegen hat jeder die Möglichkeit im Wege der Notwehr, 32 StGB, Strafgesetzbuch, vorzugehen. Die Beamten, die dabei mitmachen, sind dran wegen Paragraph 36 des Beamtenstatusgesetzes. In Italien ist das nicht wesentlich anders. Unsere materiellen Rechtssysteme, die prozessualen, also die formalen Vorgänge in den Gerichten, die sind unterschiedlich. Aber die materiellen die materiellen Rechte, also die Überzeugung davon, was ist gerecht und was ist richtig und falsch, das entspricht sich schon in den meisten zivilisierten Rechtssystemen. Die Kollegin Holzeisen, Dr. Holzeisen, hat uns darüber informiert, dass der Druck enorm groß ist, Zwangsimpfungen zu gelangen, also zu Zwangsimpfungen im Moment nur, aber man weiß ja, dass es einfach nur der erste Versuch ist und dann immer weiter ausgedehnt wird, im Moment nur betreffend die Mitarbeiter des Gesundheitssystems, der Healthcare Workers. Die sollen sich impfen lassen, aber die wollen auch schon nicht mehr, weil die ja mitbekommen haben, spätestens aus dem Internet, mitbekommen haben, wie gefährlich das Ganze ist. Ich meine, sie hat gesagt, sie vertritt 10.000 Mitarbeiter des Gesundheitssystems, die sich nicht impfen lassen wollen. Die Gruppe derjenigen, die hier massiv sich wehren, auch beim Militär gibt es hohen Widerstand, weil die auch mitgekriegt haben, was los ist. Die Gruppe derjenigen wird immer größer. Was sie genau jetzt gerade macht, das hat sie, oder ich habe es einfach vielleicht nicht mitgekriegt in dem Moment, aber ich weiß, dass sie massiv arbeiten mit mehreren Kollegen. Auch die haben natürlich das Problem, dass es nur wenige Anwälte gibt, im Verhältnis nur wenige Anwälte, die sich mit diesen Corona-Problematiken auseinandersetzen, weil eben, das hat uns dann die österreichische Kollegin später bestätigt, weil die meisten schlichtweg Angst haben und vor allem auch dann Angst haben, nicht nur jemanden zu vertreten, der wegen Corona zu ihnen kommt und wegen irgendwelcher Maßnahmen, sondern auch, wenn das jemand mitkriegt, Angst haben, ihre in Anführungsstrichen normalen Mandate zu verlieren. Also die Angst, die Existenz zu verlieren, die kann auf verschiedenen Ebenen eintreten, auch auf dieser. Ich halte das für keine vernünftige Entschuldigung, sondern ich halte das für grobe Feigheit, aber damit müssen wir eben umgehen.
Ja. Ich habe gerade gelesen im Chat, warte schnell, im Chat, dass nämlich 100, jemand hat geschrieben, weiß nicht, ob das stimmt, dass Arbeitslose sich impfen lassen müssen, sonst bekommen sie Kürzungen. Das ist noch nicht bestätigt. Hast du was davon gehört?
Hier in Deutschland, davon habe ich noch nichts gehört.
Okay.
Das also, würde mich sehr wundern. Also es geht hier auch viel, es wird hier viel Mist erzählt. Es gibt interessante Gerüchte, die möglicherweise stimmen, vielleicht auch nicht, aber man sollte nicht über jedes Stöckchen springen, was da rausgehalten wird, denn wir wissen, da draußen ist ganz viel an Desinformation, man versucht Desorientierung, die Bevölkerung soll so irre werden, dass sie praktisch jedes Kommando bedingungslos befolgt.
Absolut.
Also
absolut.
Sowas muss man überprüfen, bevor man das an die Öffentlichkeit bringt. Wir haben das erste Mal auch mit einem englischen Kollegen Francis Hoare gesprochen, der auch darüber berichtet hat, wie insbesondere die Medien in England unter Kontrolle stehen. Die Leute, die in die pharmazeutische und Tech-Industrie investieren, die investieren eben auch in die Medien, damit sie das, was an illegalen Dingen, über das wir jetzt gerade gesprochen haben, von ihnen durchgeführt wird, um Geld zu machen, das werden wir gleich noch krasser hören, damit sie das unter dem Schutz der Medien machen können, weil die Medien sozusagen Flankenschutz geben und sagen, es ist alles so gefährlich, wir müssen jetzt zu diesen Maßnahmen greifen, können sie auf diese Weise viel Geld verdienen, bevor ihnen dann am Ende sowieso das Handwerk gelegt wird. Der hat erklärt, dass es bei ihm in England aus seiner Sicht jedenfalls viel schlimmer sei als sonst irgendwo. In den International Health Regulations, über die wir das erste Mal von der früheren WHO-Mitarbeiterin Dr. Behrendt aus Österreich gehört haben, ist gar nichts über Lockdowns gesagt, sondern diese Lockdowns kommen jetzt einfach. Warum kommen sie? Weil sie ein einzelner Mensch erfunden hat, nämlich Xi Jinping aus China. Vorher ist es nirgends angewendet worden. Als der die Nummer eingesetzt hat, hieß es in den Demokratien, na, also bei uns können wir sowas nicht machen, bis dann plötzlich der Kurswechsel eingeläutet wurde durch die WHO und plötzlich sämtliche World Leaders einstimmig das Lied gesungen haben, oh, das funktioniert ja super, das müssen wir jetzt auch so machen. Ich glaube, Herr Kurz aus Österreich hat jetzt auch ziemlich deutlich, oder nicht jetzt, sondern schon vor ein paar Monaten ziemlich deutlich gesagt, dass er es eigentlich eine geile Nummer findet, wenn man so eine gelenkte Demokratie oder jedenfalls das, was die Chinesen machen, wenn man das sich mal genauer anguckt. Also die lassen da alle schon die Maske fallen. Das Problem in England ist, dass dieses Proportionality oder das Balancing oder wir würden sagen die Abwägung, ist denn diese Maßnahme überhaupt ist das, bringt das mehr, als es Schaden anrichtet. Ja, das ist das, wo wir Verhältnismäßigkeitsüberlegungen anstellen. Das heißt, bei dem Proportionality und das Balancing, also die Pros und die Cons müssen gegeneinander abgewogen werden, dass das faktisch gar nicht passiert. Dann habe ich gesagt, Mensch, warum redest du denn über Abwägung der Maßnahmen? Geh doch zurück auf den PCR-Test. Das ist die Ursache für alles. Das ist die Grundlage. Niete den um. Und dann hast du gar nichts mehr, worüber du reden musst, schon gar nicht mehr, ob irgendeine Maßnahme, die dann keine Grundlage mehr hat, verfassungsmäßig oder verhältnismäßig ist. Ja, sagt er, das ist ganz schwierig, da muss man ja den richtigen Fall finden. Und die Portugiesen hätten da diesen großartigen Fall gehabt. Da hatten sie, das nennt sich Habeas Corpus, eigentlich heißt es, bringe mir den Körper, also da. Das ist ein Grundsatz, der auch im angloamerikanischen Recht gilt. Wenn man jemanden seiner Freiheit beraubt, das wäre dann die Möglichkeit zuzuschlagen. Und das war in Portugal, weil die haben dieses Habeas Corpus Recht. Das war in Portugal da. Da hatte man ja vier deutsche Touristen in Quarantäne geschickt, weil einer von denen positiv getestet hatte. Das war eine freiheitsentziehende Maßnahme. In England, sagt er, hatten sie das aber bisher nicht. Ich habe es nicht ganz verstanden, muss ich sagen, weil. Aber es ist vielleicht eine Frage der Definition. Er suchte nach Detention, also jemand wird festgehalten. Und dieses Self-Quarantine, dass man sich in seiner eigenen Bude einmauern muss, das sei keine Detention. Also ich würde sagen, nach menschlichen Maßstäben und wenn man eine vernünftige Definition hat, dann ist es natürlich eine Detention. Aber ich kann trotzdem verstehen, dass er da Schwierigkeiten hat. Ich kann auch nicht einfach den Engländern sagen, Jungs, ihr müsst einfach die gottverdammte Tür eintreten, wenn sowas passiert, sondern die müssen das selbst regeln. Wir werden da enger mit denen zusammenarbeiten müssen, um ihnen genau das zu erklären. Und was diese PCR-Tests als Grundlage für alles angeht, also Dr. Holzeisen, Renate Holzeisen weiß das, wir wissen das, die Kanadier auch. Da haben wir dieses Mal, bevor wir dann auch am Ende nochmal mit Michael Swinwood gesprochen haben, nochmal mit einem neuen Kollegen aus Quebec gesprochen. Das ist der Kollege Dominique Desjarlais. Und er sagt, die föderalen, oder das Federal Government, die haben ja da auch einzelne Provinzen, also nicht wie in den USA heißen die einzelnen Staaten, sondern Provinzen. Und das darüber liegende Federal Government hat die Notstandsgesetze bisher gar nicht in Kraft gesetzt. Das wusste ich gar nicht. Trotzdem gibt es in den einzelnen Provinzen Ausgangssperren von, ich glaube, 21:30 Uhr bis 5 Uhr morgens. Es gibt den Zwang, Masken zu tragen. Die Impfungen sind noch nicht verpflichtend, aber da wird dran gearbeitet. Man hat drei Tests pro Woche, wenn man sich nicht impfen lassen will. Drei Tests pro Woche, also eine indirekte Impfpflicht kann man auch da ohne weiteres heraussehen. Und wenn man sich nicht testen lassen will, also nicht impfen, drei Tests pro Woche, man will sich auch nicht testen lassen, dann wird man ohne Bezahlung entlassen. Was machen die Unions, haben wir gefragt. Tja, die Unions, wie heißt es, was ist das, was heißt auf Deutsch Union, die Arbeitnehmervertreter, na, mein Gott.
Unions, passt schon,
Ja,
aber jetzt das
ihr
Wort
wisst,
auch
was ich
nicht.
meine.
Ja.
Irgendeiner im Chat wird es wissen. Also die Unions spielen hier eine ganz traurige Rolle. Gewerkschaften sind das.
Gewerkschaften, ja genau.
Die Unions spielen eine ganz traurige Rolle und trauen sich nicht, sich mit der Regierung anzulegen. Er sagt aber, der Kollege Dominique Desjarlais sagt, man muss hier genau arbeiten, man muss sehr vorsichtig sein. Das ist leider in vielen Ländern falsch gemacht worden. Man muss sehr vorsichtig sein, nicht mit irgendwelchen übers Knie gebrochenen, aus Wut geschriebenen Klagen rauszukommen. Dann machst du 10 Stück davon und irgendwann hast du Bad Precedents, sagt er. Ist völlig richtig. Dann hast du das, was wir als ständige Rechtsprechung bezeichnen würden, steht nur Müll drin, nur weil man sich einfach nicht genug Gedanken gemacht hat. Und der nächste Richter sagt, ach, da gibt es ja schon 10 Entscheidungen, die schreibe ich einfach ab. So läuft
Ja,
das.
naja.
Und deswegen sagt er, wir müssen genau arbeiten, aber auch er sieht, der PCR-Test steht im Zentrum. Das ist das Maß aller Dinge, weil er eben nun mal keine Infektionen feststellen kann, schon gar nicht so, wie er hier eingestellt ist. Auf Dominique de Jarlet kommen wir noch zu sprechen. Ich habe da eine ganz neue Kollegin angesprochen, die jeder, haben wir im Chat gesehen, klasse fand. Die heißt Anna Garner. Anna Garner ist eigentlich Wissenschaftlerin, hat ein bisschen Biologie und ein bisschen von dem anderen Zeug studiert, was man in diesem Zusammenhang der PCR-Tests und der Pandemie braucht. Und irgendwann hat sie sich gesagt, ach nee, das dauert mir zu lange, und hat dann Jura gemacht. Ist seit 40 Jahren erfolgreiche Anwältin, kann sich's leisten, jetzt auch umsonst zu arbeiten, hilft sehr vielen Leuten, braucht allerdings in der Zwischenzeit Spenden, weil so eine Klage ja auch Geld kostet. Man kann ja, braucht ja zum Beispiel Sachverständige, das wissen wir ja selbst,
Ja.
wenn wir sowas bezahlen müssen oder wenn wir Kollegen in den USA oder Kanada bezahlen müssen. Sie sagt, in New Mexico ist es schon ein bisschen schlimmer als in den meisten anderen Staaten. Die haben da eine besonders tyrannische Gouverneurin. Aber auch sie sagt, der PCR-Test, das ist das Ding, was im Zentrum von allem steht. Hat nochmal darauf hingewiesen, dass es für diesen PCR-Test, genauso wie für Masken, genauso wie für in Anführungsstrichen Impfung, ja nur diese Emergency Use Authorization gibt. Und dann hat sie darüber berichtet, wie sie Menschen vertreten hat, unter anderem einen früheren Marine, also voll fit, 23 Jahre alt, der jetzt in einem Gefängnis Dienst tut und der gezwungen werden sollte, sich impfen zu lassen. Das hat er aber nicht gemacht. Ihr Problem ist, dass ihr die Mandanten sozusagen weggeschossen wurden, dass man also in einigen Fällen die Leute entlassen hat. In anderen Fällen sind die selbst gegangen, weil sie den Druck nicht mehr ausgehalten haben. Und in dem Moment hast du keinen Kläger mehr. Hier hat sie aber noch ein oder mindestens zwei, mit denen es weitergeht und offenbar auch sehr erfolgversprechend weitergeht, weil sie hat darüber berichtet, dass sie mindestens einen Richter hat, der sich stark darüber gewundert hat, dass sie mit einem Haufen von Gutachten kommt, also mit Evidence kommt, mit Tatsachen, Beweisen kommt, die belegen, dass in dem Fall der PCR-Test nichts kann. Und die andere Seite kommt mit gar nichts, mit gar nichts. Das haben wir dann ein paar Mal gehört und dadurch ist mir noch klarer geworden, Roger. Das ist das Zentrum von allem. Wenn Sie versuchen abzulenken, wenn Sie andere Anwälte einschleusen, die scheinbar auf unserer Seite sind und dann aber nichts über die PCR-Tests wissen wollen, sondern nur darüber, wie man über die Maßnahmen redet, dann wissen wir, Sie wollen ablenken vom Kernthema. Wenn wir dieses Kernthema knacken, fliegt die Karre in die Luft. Und zwar mit sämtlichen Leuten, die drauf sitzen, also mit sämtlichen Regierungen, die sich auf diese PCR-Tests, auf die Drosten-PCR-Tests verlassen haben. Sie weist darauf hin, dass in den USA auch internationales Recht durch die Gerichte, durch den Supreme Court anerkannt wird, also auch Recht aus anderen Ländern. Das ist bei uns ganz leicht, weil wir diese Weimarer Entscheidung, fand sie auch klasse, weil sie sagt, die können wir sowieso anwenden, weil da sind ja die Gutachten mit drin. Der Weimarer Richter hat ja in seiner Entscheidung alle drei Gutachten in voller Länge abgedruckt, sodass sie jeder abschreiben kann. Und da, das kann man nur immer wiederholen, da die Tatsachen in allen Ländern auf der Welt die gleichen sind, überall ist nur und ausschließlich der Drosten-Test Grundlage für die Lockdowns und für alle anderen Maßnahmen, kann ich all das, was so ein deutsches Gericht schreibt, was so ein portugiesisches Gericht schreibt oder wie wir gleich hören werden, ein Gericht aus Österreich schreibt, das kann ich auch überall sonst verwenden, wenn ich dieselben Lockdowns angreifen will. Also die Frau ist super klasse, und weist mehrfach darauf hin, wie wichtig die Zusammenarbeit mit den anderen Bundesstaaten ist. Ein Kollege namens Tom Renz, und jetzt kommen noch zwei dazu, aus anderen Staaten, mit denen wir schon länger zusammenarbeiten, aber auch mit anderen Ländern, wie wichtig diese internationale Zusammenarbeit ist. Weil erst die Zusammenarbeit ermöglicht es, die Beweismittel auszutauschen, den Kollegen, die vielleicht gar nichts darüber wissen, dass da 5 oder 10 oder 20 Experts bereitstehen, den Kollegen den Kontakt zu diesen Leuten zu verschaffen und so weiter und so weiter. Und auch die Urteile natürlich auszutauschen. Danach kam jemand, der ist überhaupt kein Anwalt, kennt sich allerdings juristisch sehr gut aus. Das ist eine Amerikanerin namens Leslie Manoukian, die übrigens perfekt Deutsch spricht. Sie stellt ihr Licht immer unter den Scheffel, aber die war lange mit einem Deutschen zusammen. Eine hoch erfolgreiche ehemalige Investmentbankerin. Leslie Manoukian ist bekannt geworden, weil sie selber mal ziemlich krank war und sich nicht erklären konnte, was los ist, bis sie dann festgestellt hat, Impfschaden. Sie selbst hatte einen Impfschaden davon getragen. Das hat sie herausgefunden. Ich glaube, sie war damals in England, hat sehr viel Geld verdient mit Investment Banking. Und einer der Klienten, den ihre Firma vertreten hat, war eine pharmazeutische Firma, die bestimmte Arzneimittel hergestellt hat. Deren Arzneimittel sind dann auf so eine Art, haben dann so eine Art Blacklist-Charakter gekriegt. Also die Arzneimittelaufsicht in den USA, die FDA, hat gewarnt davor, hat aber das Arzneimittel immer noch zugelassen, obwohl es Leute umgebracht hat. Und da hat sie gesagt, da hat sie das erste Mal erkannt, mit was für Leuten sie es hier zu tun hat, weil der Kunde, also die Pharmafirma, gesagt hat: Mensch, ein Glück, dass wir noch nicht vom Markt genommen sind. Da können wir in der Zeit, in der wir jetzt weitermachen können, wohlgemerkt in dem Wissen, dass dieses Mittel Leute umbringt, da können wir ja noch mal so und so viel Milliarden Dollar dazu verdienen. Das hat mich, ich habe sie dann auch darauf angesprochen, das hat mich sehr an den legendären Fall, ich bin damals in den USA zur Schule gegangen, an den legendären Ford-Pinto-Fall erinnert. Auch da sieht man, wie Corporations, tja, wie rücksichtslos Corporations sind. Der Ford-Pinto-Fall war berühmt. Das war ein Auto, was sowieso ziemlich hässlich war, top-heavy, sagte man immer. Und dann hat er das besondere Problem gehabt, dass er, wenn er in einen Auffahrunfall verwickelt wurde, also von hinten gerammt wurde, dass häufig der Benzintank explodiert ist. Und wenn die Türen nicht aufgingen, passiert ja mal, dass die klemmen, dann sind die Leute da drin verbrannt. Das Problem war bekannt bei Ford Pinto, so wie hier bei dieser pharmazeutischen Firma bekannt war, dass dieses Medikament Leute umbringt. Die haben sich aber gesagt, was machen wir jetzt? Die Ingenieure haben gesagt, Mensch, wir müssen die Autos zurückholen und müssen sie reparieren. Kostet allerdings eine Mark, haben die Wirtschaftsleute gesagt und haben dann gesagt, da wägen wir mal ab. Wenn hier bei so und so vielen Unfällen 100 Leute, bei 100 Leuten explodiert die Kiste und dann sterben eben 50 davon, dann werden wir so und so oft verklagt. Vielleicht verlieren wir einmal, vielleicht verlieren wir zweimal. Aber das ist nicht so schlimm. Das riskieren wir. Das ist jedenfalls billiger, als die Autos, als so ein Recall zu machen, die ganzen Autos zurückzuholen. Das ist dieser Zynismus, der den Corporations eigen ist. Nicht den Unternehmern, aber den Corporations, weil da niemand für irgendetwas irgendeine Verantwortung übernimmt. Und das hat Leslie Manoukian so geschockt, dass sie gesagt hat, mir reicht's, ist rausgegangen, ist dann so ein bisschen mit homöopathischer Medizin in Kontakt gekommen und hat dann festgestellt, dass sie einen Impfschaden davon getragen hatte. Hat dann vor 11 Jahren, glaube ich, einen Film gemacht, der vielfach prämiert ist, über Impfschäden. The Greater Good heißt der, von Leslie Manoukian, kann man frei im Internet abrufen. Und hat, als sie jetzt Anfang des letzten Jahres gesehen hat, dass hier alles in Richtung Impfung läuft. Denn das war ja von Anfang an, schwang das ja immer mit. Ne? Oh, Pandemie, Pandemie, die einzige Rettung ist und hoffentlich schaffen wir schnell genug Impfstoffe. Das hat sie Anfang des letzten Jahres schon gehört und hat gesehen, ach du liebe Güte, das geht ja genau in die gleiche Richtung wie immer und hat die NGO gegründet. Also NGO findet sie zwar ganz große Scheiße, das so zu nennen, aber sie hat jedenfalls eine gemeinnützige Stiftung, könnte man sagen, gegründet. Und die heißt Health Freedom Defense. Health Freedom Defense findet man auch im Internet. Und damit kümmert sie sich jetzt um die Aufklärung dessen, was hier passiert, hat einen großartigen Kollegen, den ich auch großartig finde, der heißt George Wentz, sehr, sehr erfahren, hat schon eine Menge Konzerne in die Knie gezwungen, unter anderem erinnert man sich ja vielleicht noch dunkel an Siemens Korruption, da hatte er sehr viel mit zu tun und der spielt jetzt bei uns mit, zusammen mit Leslie Manoukian. Ja, sie hat sehr interessante weitere Ausführungen noch dazu gemacht, dass inzwischen in den USA fast die gesamte Forschung von Privaten bezahlt wird. Man denkt, das ist öffentliches Geld, das ist Steuergeld. Nein, das sind überwiegend Privatfirmen, die diese Forschung bezahlen. Dasselbe Problem haben wir. Martin Schwab hat es auch, glaube ich, bei dir mal angesprochen, diese Sache mit der Drittmittelwerbung. Wenn du an der Uni bist, einen Lehrstuhl hast, dann musst du sehen, dass du noch möglichst viel Geld reinholst. Drittmittel, das ist dann Geld von beispielsweise der Pharmaindustrie. Oder als ich hier an der Uni gearbeitet habe, da hat man sich immer sehr viel Mühe gegeben, um an die VW-Stiftungsgelder zu kommen. Damit macht man sich natürlich gleichzeitig abhängig. Ja, Und sie sagt, Gates hat mindestens 1 Milliarde Dollar an die Medien gegeben. Ich weiß nicht, ob das letztes Jahr war oder vorletztes Jahr. Jedenfalls, er hat so viel Geld da reingegeben, dass er sozusagen damit dafür gesorgt hat, dass ihm da keine Gefahr droht. Normalerweise hätten ja Medien das, was wir jetzt im Ausschuss gemacht haben, was du bei deinen Befragungen festgestellt hast, das hätten die Medien ja aufklären müssen, ne? Eigentlich ist es die vierte Macht im Staate. Diese Medien sind komplett eingeschlafen, beziehungsweise für nichts mehr gut, jedenfalls die Altmedien. Und das hängt unter anderem damit zusammen, nicht unter anderem, sondern genau damit zusammen, dass hier so viel Geld unter anderem von Gates in die Medien reingepumpt wurde.
Aber vielleicht
Ja.
noch als Zusatz, die wo das erste Mal sehen, das war auch kein Zufall, dass Gates, was war es, im ZDF oder ARD, 9 oder 10 Minuten
ARD, ja, in der Tagesschau, ja.
in der Tagesschau so bekommen hat, das hat es noch nie gegeben. Und der hat den richtigen Vortrag gemacht. Also das war der Fall, ist auch klar, dass das nicht einfach so kommt. Ja, also einfach, die, die das noch nicht wissen, googelt das mal. Also es ist abartig, wie das da abgeht mit diesem, ja. Möchte gern Gott, ich muss dem leider so sagen, jetzt will er auch noch die Sonne abdunkeln, für das Klima zu ändern. Also das kommt ja das nächste Projekt. Könnt ihr alles nachlesen, das ist keine Verschwörungstheorie. In NBC oder so hat das auch gebracht. Also uns gehen langsam die Verschwörungstheorien aus.
Ja,
Übrigens, wenn wir
ja,
schon bei
ja.
Verschwörungstheorien sind, eine kleine Zwischengeschichte, das weiß nicht, ob du das gesehen hast. Interessant, warte, ich versuche das mal einzublenden. Hier. Du kannst es nicht lesen, ich lese es kurz vor. Smart City Charter. Super Resource Efficient Society. Post-Choice Society. Künstliche Intelligenz ersetzt Wahl. Wir müssen uns nie entscheiden, einen bestimmten Bus oder Zug zu nehmen, sondern bekommen den schnellsten Weg A nach B. Alles so gut, jetzt kommt es aber noch. Post-Ownership Society. Dank der Information über verfügbaren geteilte Waren und Ressourcen macht es weniger Sinn, etwas zu besitzen. Aha. Vielleicht wird Privateigentum in der Tat ein Luxus. Daten können Geld als Währung ergänzen oder ersetzen und so weiter und so fort. Soviel zum Thema Verschwörungstheorie. Ja, wie war das mit Schwab? In 10 Jahren seid ihr glücklich, dass ihr nichts mehr besitzt oder irgendwie so war doch das.
Ja, genau. Aber die Frage ist, wenn das so klasse ist, wieso besitzen die dann alles? Wieso ist Bill Gates der größte Landbesitzer? Mal sehen, wie lange er das noch sein wird. Da werden Rechtsstreite kommen. Diese Rechtsstreite werden auch nicht an ihm spurlos vorübergehen.
Das ist eine
Ja.
gute Frage, wenn das soweit ist. Sag, Moment mal, private Besitz ist nicht so cool, aber wieso hast du selber so viel? Da werden spätestens dann gewisse Menschen Fragen haben.
Ja, das, also du sprichst es ja zu Recht an. Das hat Leslie Manoukian auch gesagt. Im Anschluss an den Great Reset von Klaus Schwab sagt sie, steht ja alles da. Es ist alles out in the open. Was hier versucht wird, ist ein Global Takedown of Democracy. Also die Demokratie soll restlos zerstört werden. Wir sind ja auf dem besten Weg dahin. Merkel und Steinmeier, zwei sehr gespenstische Gestalten in einem sehr gespenstischen Setting, haben doch letzte Woche irgendwann eine Corona-Toten-Gedenkfeier gemacht. Also das hätte von Leni Riefenstahl nicht besser gemacht werden können. Ne? Dieser Kreis, in dem die sich da bewegt haben, wie auf dieser Wefelsburg, wo die SS ähnliche Rituale gefeiert hat, wie sie das jetzt gemacht hat. Und dann eine Woche später kommt das Ermächtigungsgesetz, da passt wirklich alles zusammen. Leslie Manoukian und andere sehen das natürlich ganz genau. Und ich glaube, die meisten unserer Zuhörer und Zuschauer sehen das auch. Die gute Nachricht aus den USA ist, dass der Great Reset aus Sicht von Leslie da schon längst gescheitert ist, weil immer mehr Staaten nichts mehr mitmachen oder jedenfalls große Teile nicht mitmachen oder mindestens diesen Impfpass definitiv abgelehnt haben. Und, sagt sie, nach den offiziellen Zahlen, die nach meiner Überzeugung ziemlich sicher gefaked sind. Die Amerikaner haben, glaube ich, 340, 350 Millionen Einwohner. Nach den offiziellen Zahlen sind inzwischen 85 Millionen geimpft. Wir halten auch für möglich, dass es vielleicht nur 40 Millionen sind, und zwar mit der zweiten Dosis auch. Aber die Impfzentren, die Vaccination Centers, sind jetzt mehr oder weniger leer. Also die Nachfrage ist offenbar beendet. Die Leute machen nicht mehr mit. Und das in einem Land, wo sowieso gut die Hälfte sagt, das ist alles Mist, was hier passiert. Ich glaube, in Deutschland hängen wir da ein bisschen zurück. Wir sind, was die Hälfte angeht, vielleicht sind wir bei 30%, aber man weiß es nicht. Man kann nicht ganz genau erkennen, wie hoch bei uns die Quote derjenigen ist, die das Ganze für zweifelhaft halten, weil zu viele Leute eben nichts sagen. Aber jedenfalls in den USA sieht die Lage nicht so schlecht aus. Und in den USA sind ja auch eine Menge Leute bewaffnet. Das darf man auch nicht vergessen. Also auf jeden Haushalt kommen gleich mehrere Schusswaffen. Also ganz so einfach wird es da nicht sein, auch nicht mit der Armee oder der Polizei, die im Übrigen offenbar nicht mehr so ohne weiteres mitspielt. Die Polizei, bei uns übrigens auch nicht, wie einige Befragungen unserer Kollegen ergeben haben. Da wird jedenfalls in den USA ein durchführendes Great Reset, wenn es nicht sowieso schon zu spät ist, nur noch mit größten Schwierigkeiten verbunden möglich sein. Ich glaube, das wird jetzt als nächstes mal ein paar Gouverneure den Job kosten. Wir haben dann umgeschaltet auf die Österreicher. Der Kollege Beneda hat was zu dem inzwischen hier allerdings bekannten Urteil aus Wien berichtet. Da sollte eine Demonstration verboten werden. Und das Verwaltungsgericht hat dann gesagt, so geht das nicht. Ihr stützt euch auf den PCR-Test. Der kann überhaupt keine Infektion nachweisen. Das Besondere an der Entscheidung ist, und das ist wirklich in der Tat, das muss man schon sagen, außergewöhnlich, sagt der Kollege Behnender auch, das Besondere ist, dass das Gericht dem Kläger in allen Punkten Recht gegeben hat, in allen Punkten Recht gegeben hat und den PCR-Test restlos auseinandergenommen hat. Eine weitere Entscheidung gibt es aus Österreich, über die Herr Beneder berichtet hat. Es gab ein Verwaltungsgericht in Oberösterreich, das ohne Eilverfahren in nur 6 Tagen, das ist absolut ungewöhnlich, weißt du, reichst eine Klage ein, nach 6 Tagen hast du eine Entscheidung, das gibt es gar nicht. Aber hier ohne Eilverfahren in nur 6 Tagen hat es festgestellt, dass die Angriffe auf Atteste, die ein Mediziner ausgestellt hat, gegen den, ich glaube, seine eigene Kammer ermittelt hat, dass diese Angriffe ohne Grundlage sind, weil selbst wenn gegen einen Mediziner von seiner Kammer ermittelt wird, heißt das noch lange nicht, dass die Atteste falsch sind. Also kann man damit keine Atteste angreifen. Nachteil, sagt er, ist, oder eine schlechte Nachricht ist, dass in Wien, und zwar überall an den Plätzen, wo immer gerne demonstriert wird, offenbar jetzt auch im Freien Masken getragen werden müssen. Das allerdings kommt bei der Bevölkerung nicht an. Die scheint da doch in Teilen deutlich wortgewaltiger zu sein als bei uns in Deutschland. Der Kollege Dr. Brunner hat sich dann noch zu Wort gemeldet und hat erklärt, dass 50 Anwälte für die Verfassung, ich habe den genauen Namen, ich kann mir einfach nicht merken, sehr aktiv sind, dass es neue Erkenntnisse gibt, auch beim Verfassungsgerichtshof. Da ist wohl auch eine Klage anhängig, der er große Erfolgsaussichten zubilligt, betreffend den PCR-Test. Da sind außerdem eine Menge Erfolge schon erzielt worden, nur scheint das die Regierung nicht zu interessieren. Es sind da in vielen Zusammenhängen die Maskentragungspflicht und das Verbot, irgendwelche Sportaktivitäten durchzuführen oder das Gebot, wenn man ins Krankenhaus geht, seine ganzen persönlichen Daten abzuliefern. Das ist alles gekippt worden vom Verfassungsgerichtshof, weil es keine gesetzliche Grundlage dafür gibt. Jetzt habe ich aber einer Kollegin Unrecht getan, nämlich es hat sich noch die Kollegin Andrea Steibel gemeldet. Die ist Mitglied auch der Anwälte für Grundrechte, so heißen die Anwälte für Grundrechte und da in einer speziellen Impfgruppe. Sehr, sehr seltsam, was sie berichtet hat, dass hier im massiven Rahmen Werbung für die Impfung gemacht wird durch den Staat, dass in Österreich es verboten ist, dass sich die Mediziner selbst an so einer Werbung beteiligen, tun sie aber trotzdem. Sie haben das außergerichtlich gerügt, das hat keine Resonanz gehabt. Die werben unter anderem damit wirksam und sicher. Wie geht das, wenn es gar keine Studie dafür gibt, wenn sogar die Wirksamkeit umstritten ist? Ne? Die einen sagen 95 oder 97%, sagt BioNTech Pfizer, aber der legendäre, angesehene Mediziner Peter Doshi sagt maximal 19%. Und sicher, wie kann man das sagen, wenn es gar keine Studie dazu gibt, sondern wenn im Gegenteil aus der jetzt angewandten experimentellen Impfung in Anführungsstrichen Nebenwirkungen auftauchen, die auf kein Blatt mehr gehen.
Ja.
Schlimmer noch, Das war schon ein Schocker, sagt sie. Ja, es gibt also Werbeblätter, die für die Impfung werben. Auf der einen Seite sind dann schöne, farbige Bilder, wo die Leute wieder zusammenkommen. Sie können ihre Familie wiedersehen, wenn sie geimpft sind. Auf der anderen Seite in grauen Farbtönen ein Grab. Mit anderen Worten, wenn du dich nicht impfen lässt, dann bist du ein toter Mann. Diese Sachen, und das ist wirklich, wirklich, wirklich böse, die werden auch in Behindertenheimen verteilt, sodass man sich vorstellen kann, was da los ist. Ja, dem entspricht bei uns in Deutschland die vorrangige, das haben wir von irgendeiner Krankenkasse, ich habe vergessen, welche das ist, gesehen, die vorrangige Impfung von Behinderten, von Kranken, eigentlich geht das ja alles gar nicht. Also im Grunde kann man sagen, das ist eine verkappte T4-Aktion. Das, was wir hier sehen, ausgerechnet in Behindertenheimen so zu werben, das ist einfach, es ist einfach nicht in Worte zu fassen. Sie hat auch auf einen Impftod in Österreich hingewiesen, eine 49-jährige Krankenschwester, die nach Impfung gestorben ist, hatte nichts, war bis dahin völlig gesund. Und zwar auf die von Professor Bakti beschriebene typische Weise, also diese Thrombosen, die in ihrem Fall zum Tode geführt haben. Sie haben einen Zulassungsstopp gefordert in ihrer Gruppe, hat auch nichts gebracht, die machen einfach weiter. Aber auch der Unmut in der Bevölkerung wird immer größer. Ja, das waren dann die, ja.
Die Nebenwirkungen, da gibt es ja verschiedene Sachen, man nachlesen, da gibt es ja offizielle Studien, respektive sind ja nicht Studien, sondern Datenbanken, wo man im Internet öffentlich ist. Das habt ihr, glaube ich, auch mal aufgezeigt. Auch die Katrin Hasen in ihrem Kanal hat das aufgezeigt. Es ist ja unglaublich mal der Faktor, wo das x-mal mehr Nebenwirkungen hat. Das letztes Mal hat es in Deutschland geheißen, glaube ich, 32.000 Nebenwirkungen und 400 Tote. Und man hat dann diesen Herrn gefragt, ja, was meinen Sie dazu? Ja, da kam nicht wahnsinnig viel.
Ja.
Das muss man zuerst untersuchen. Das sind nur Verdachtsfälle und tralala. Ja, du weißt ja, wie es funktioniert. Aber ich glaube, das wird diesmal so heftig werden, dass sie einfach aus dieser Geschichte nicht mehr rauskommen. Und ich denke, die Ärzte, vor allem die Ärzte, sind sich nicht bewusst, wenn sie da ein Schnellimpfgeschichte machen, was sie da machen. Ich glaube, sie sind sich nicht im geringsten bewusst oder ich weiß es nicht, weil wenn ich dann Angehörige wäre und irgendjemand stirbt da und ich war dabei und ich habe es mitbekommen, wie das Ganze aufgeklärt wurde, dann ist er dran. Da gibt es kein Wenn und Aber. Aber
Da sind wir alle derselben Meinung.
da kommt natürlich die nächste Geschichte, wo ich glaube, dass derjenige, der dabei war, schlechtes Gewissen hat, habe ich da nicht eingegriffen und habe da nicht was gemacht und darum dann vielleicht aus dem Grund nicht in die Öffentlichkeit geht. Und da hoffe ich sehr, dass die Menschen den Mut haben, sich zu stellen und sagen, ich will, dass dieser Fall aufgearbeitet wird, weil ich möchte nicht, dass noch mehr Menschen sterben müssen. Also das ist, weil man muss es einfach so sagen, bei AstraZeneca haben wir sehr viele Fälle und BioNTech und Pfizer sagen ja die Experten ganz klar, dass bei der nächsten Grippenwelle die Wahrscheinlichkeit sehr hoch ist, dass viele Menschen versterben könnten. Und die Aussage, du kennst, glaube ich, ja recht gut, wie heißt dieser Mike Shadow oder vom Pfizer, der Ex-Pfizer?
Ah, ich weiß, wen du meinst. Ja.
Ja, mit dem hattest du
Ach, du
Kontakt,
meinst
oder?
Mike, meinst du Mike Eden?
Ja,
Mike
Mike
Eden.
Heiden. Ja, Entschuldigung, ich habe es falsch gesagt, Mike Heiden. Der hat ja ganz klare Aussage, das finde ich extrem heftig, aber der hat das wirklich
Ja.
gesagt, dass der innerhalb von 3 Jahren die Menschen, die diesen Impfstoff bekommen haben, wahrscheinlich nicht mehr unter uns sein werden.
Wenn wir nicht Glück haben und der Schrott hat sich schon vorher zersetzt, wofür in einigen Fällen was spricht, aber das wird ja nicht in allen Fällen so dieses Glück geben. Und deswegen befürchten die Leute, nicht nur Mike Jeden, auch Wolfgang Wodak, auch Bakti und andere befürchten das Schlimmste da. Jetzt kommt noch was echt Spannendes, weil wir haben dann einige Leute aus Südamerika gehört. Zuerst Miguel Luis Marcelo. Marcelo Janulf, so hieß er, aus Argentinien. Der ist schon eine geniale Kombination aus Anwalt, Mediziner und Kampfsportler. Im Grunde muss das reichen, um dem Spuk ein Ende zu machen. Er sagt, erstaunlicherweise gibt es in Argentinien rund 400 Anwälte. Das ist viel, die sich um diese um diese Corona-Fälle kümmern. 400 Anwälte, das ist echt viel. Aber er sagt, es ist sau schwierig, sie werden ständig attackiert. Ständig wird genauso wie überall sonst, deswegen kann man nichts anderes sagen, als dass hier eine weltweite Agenda im Lockstep durchgezogen wird. Ständig wird über die Medien die gesamte Bevölkerung in Panik gehalten. Er selber führt also drei Rechtsstreite gegen Ärzte. Über diese PCR-Geschichte weiß er noch nicht so richtig viel. Da habe ich gesagt, das ist die Gelegenheit, ich schicke dir mal das Zeug rüber. Weil wenn du auf der PCR-Ebene angreifst, dann kannst du dir alle anderen Argumente sparen. Interessanter Mann und auch immer noch humorvoll, trotz der offenbar ganz schön schwierigen Lage. Jetzt wird es noch spannender. Dann haben wir einen älteren Kollegen aus Uruguay gehört, Dr. Gustavo Salles Laurier hieß der. Und der hat darüber berichtet, dass man sich in Uruguay schon überhaupt gar keine Mühe mehr gibt. Hier versucht man ja noch so ein bisschen den Anschein zu erwecken, als gäbe es eine Pandemie. Aber da ist das schon alles egal. Da sagt man den Leuten, was sie zu tun haben. Und wenn sie es nicht tun, man sagt, es ist Pandemie, aber mehr nicht. Hier versucht man ja wenigstens auch zu sagen, oh, dass die Krankenhäuser sind übervoll, oh, die Leute fallen serienweise tot um. Nee, diese Geschichten braucht man da schon gar nicht mehr. In Uruguay wird einfach nur Druck gemacht. Das fand ich schon äußerst hart, was er da erzählt hat. Warte mal, was hat er noch gesagt? Ja, er sagt, das sind eben zwei Komponenten, die da benutzt werden. Einmal die Geschichte vom Virus und zum Zweiten diese riesige Propagandawelle. Aber es werden keine Fakten mehr versucht, den Leuten zu erläutern. Nichts, was auch nur annähernd unsere, wenngleich lächerlichen und auch wohl kaum noch jemanden überzeugenden Versuche, was unseren Versuchen, die Geschichte irgendwie zu erzählen, auch nur annähernd nahe kommt. So immer nur Panik, 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 mehr nicht. Noch spannender war dann die nächste Kollegin und beängstigend, muss ich sagen, Natalia Ravanales aus Chile. Die ist ein Human Rights Lawyer, also eine Menschenrechtlerin. Die sagt, dass in Chile inzwischen das Militär auf den Straßen steht und darüber wacht, dass die Kinder, ich muss das nochmal überprüfen, weil ich kann es mir nicht vorstellen, aber andererseits in manchen Ländern wird eben noch härter zugeschlagen, dass die Kinder ihre Masken richtig tragen, also das Militär wohlgemerkt, ne?
Also das
Und dass die
Militär
Leute dann,
überprüft die Kinder, ob die Masken richtig angezogen.
also man weiß es nicht. Und das ist beängstigend, weil es zeigt, wo die Reise hingehen soll. Ich habe vorhin schon mal das Wort institutionalisierter Kindesmissbrauch erwähnt. Da läuft es ja tatsächlich hin, was hier mit den Kindern passiert, auch bei uns in Deutschland, auch bei euch in der Schweiz, in Österreich, überall. Das kann man nur als Kindesmissbrauch bezeichnen. Und Herr Prestin hat es auch genau so deutlich gesagt. Er ist ja trotz aller Ruhe und Gelassenheit, ist er doch sehr, sehr klar in seiner Wortwahl. Ich würde fast noch darüber hinausgehen, aber in Chile sind die schon einen Schritt weiter und da versucht der Staat komplett die Gewalt über die Kinder zu bekommen, also das Sorgerecht an sich zu ziehen. Wenn die Eltern ihre Kinder nicht testen lassen, nicht impfen lassen, dann wird ihnen einfach das Sorgerecht entzogen. Ich möchte gar nicht wissen, was mit den Kindern passiert und zu welchem Zweck das passiert. Wir werden es aber herausfinden müssen, weil wir uns damit befassen müssen. Noch schlimmer ist, dass dort ein Euthanasiegesetz offenbar verabschiedet werden soll. Das bedeutet, alte, Kranke und Behinderte werden getötet.
Hä?
Da geht die Reise hin. Und das sollten wir uns alle merken. Also ich werde das überprüfen, aber ich habe keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Kollegin uns die Wahrheit gesagt hat. Es passieren in manchen Ländern, da wo keiner so richtig hinguckt, da wo schon immer wenig Demokratie und dafür umso mehr Diktatur geherrscht hat, wo sich besonders viele Nazis hingeflüchtet haben nach dem Dritten Reich, da passieren die merkwürdigsten Sachen. Ich habe sie das zweimal gefragt. Gesagt, ist das echt so, ja? Dieses Gesetz soll verabschiedet werden. Euthanasiegesetz. Alte, Kranke und Behinderte werden getötet. Das müssen wir uns merken. Dieses Mal sollten wir nicht weggucken und auch einige der Leute, die bisher gesagt haben, ach na ja, also so schlimm wird es schon nicht kommen, sollten dann doch noch mal drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht doch so schlimm kommt, wenn wir uns nicht jetzt langsam in den Sattel schwingen und um mit John Wayne zu sprechen, die Zügel zwischen die Zähne nehmen, die Winchester links und den Colt rechts. Also hier muss dringend was passieren. Wir wollen nicht abwarten, bis wir in auch so einer Lage sind, wie die in Chile es offenbar jetzt schon sind.
Aber gut, Rainer, wenn wir das genau anschauen, bei uns machen sie es einfach indirekt.
Ja,
also
ist
wenn
was
wir
dran.
haben wir haben ja wir haben
Ist
ja
was dran.
die Experten bei euch im Ausschuss haben ja auch gesagt, dass möglicherweise der Impfstoff nicht nur Probleme für die Gesundheit gibt, sondern unter Umständen bist du sterilisiert. Also das
Ja.
heißt, da ist schon mal nichts mehr keine Kinder mehr. Die Alten werden auch entsorgt. Dann haben wir das Problem mit der Pensionsgelder auch. Ein Altersgeld ist dann auch weg. Kosten am meisten. Da brauchst du kein Gesetz, wenn du das so lösen kannst. Also, ich bin jetzt vielleicht sehr böse, aber, weil wenn sie das hier bringen würden, also ich weiß nicht, was es noch braucht. Ich würde mich schon auch mal fragen, wo ist die rote Linie für den Durchschnittsbürger hier in Deutschland, wo man sagt, hey Leute, jetzt ist nicht mehr gut. Was braucht er? Und wenn so ein Gesetz käme, glaube ich, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber ich glaube, der Deutsche ist schon sehr viel irgendwo hypnotisiert, aber das, glaube ich, da würde er schon mal sagen, nee, also meine Großmutter einfach jetzt gerade töten möchte ich denn doch nicht.
Die Sache ist doch die, diese Kindesmissbrauchsgeschichten, die vom Amtsgericht Weimar in geradezu vorbildlicher Weise aufgelöst wurden, indem er nämlich das ernst genommen hat und indem er sich einfach drei Sachverständige geholt hat, weil er gesagt hat, ich selber kann das nicht beurteilen. Aber dann hat er auf der Basis dieser Gutachten hat er sein Urteil geschrieben, hat gesagt, spricht alles dafür, was diese drei Sachverständigen sagen, dass die Masken und das Social Distancing und alles, was hier mit den Kindern veranstaltet wird, erst recht natürlich Tests, ne, dass das Kindeswohl auf das Schwerste gefährdet, schlimmste psychische Folgen nach sich zieht. Ich habe gesagt, wenn das vor 2 Jahren, und dann kommt dieser Leipziger Richter und sagt, nö, ist mir doch egal, die Frau kriegt jetzt erstmal eins verpasst, eine Kostenrechnung von 18.000 Euro. Wohlgemerkt, alles illegal, aber auch da müssen wir jetzt hoffen, dass das, da würdest du ja auch normalerweise sagen, wer sowas macht, das kann ich mir nicht vorstellen. Ne? Er hat es aber gemacht. Was wäre denn passiert, wenn vor 2 Jahren jemand von uns gesagt hätte zu einem Familienrichter in Deutschland, oh, mein Sohn, der ist jetzt 7 oder 8 Jahre alt und in der Schule ist ein Lehrer, der will den verpflichten, eine Maske zu tragen, der will ihn verpflichten, Abstand zu seinen Schülern zu halten und jetzt soll er sich auch noch testen mit hochgefährlichen Chemikalien. Vor 2 Jahren hätte jedes Familiengericht gesagt, das gebe ich mal schnell weiter an die Staatsanwaltschaft, dieser Lehrer gehört in den Knast.
Absolut.
Heute ist das Normalität. Na, nicht wirklich, für uns nicht, aber für viele Menschen, für Lehrer wie auch für Eltern ist das Normalität. Deswegen passt bloß auf, das, was da in Chile jetzt sich anbahnt, das kann auch bei uns Normalität werden. Ich hoffe nicht. Ich hoffe, dass wir anders drauf sind. Ich hoffe, dass wir diejenigen unter uns, die wie Professor Lind es immer sagt, die demokratiefähig sind, weil sie eben Moralkompetenz haben, das Ruder rumreißen werden. Aber all das, was hier jetzt passiert, hätte vor einem Jahr, vor anderthalb Jahren, hätten die allermeisten von uns für absoluten Schwachsinn gehalten. Und jetzt ist es da. Also lieber jetzt den Dingen ins Auge blicken, anstatt zu warten, bis dann plötzlich, auch das ist ja noch eine Realitätsmöglichkeit bei allem, was wir hier erleben, in 2 oder 3 Monaten die Anweisung kommt, so jeder, der mehr als ein Kind hat, gibt die überzähligen Kinder beim Staat ab. Zu welchen Zwecken auch immer. Ne? Soweit darf es nicht kommen. Diese Möglichkeit müssen wir sehen und wir müssen jetzt reagieren. Wir müssen jetzt uns in den Sattel schwingen und ich komme nochmal zurück auf diese Partei, die Basis. Sie ist eine Plattform für die Bewegung und diese Bewegung muss sehr, sehr stark werden. Wir sind schon stark, aber genau diese Dinge gilt es zu verhindern. Das ist in Chile offenbar echte Realität.
Ja gut, das haben wir jetzt gesehen mit den Kindern. Man hat ja schon zum Teil die Androhung, wenn du als Elternteil das Kind nicht testen lässt, wird dir das Kind weggenommen.
Ja.
Also diese Drohung ist schon da. Und zum Teil auch in der Schweiz. Vor allem in Quarantänesituationen, wenn du die Quarantäne nicht einhältst, wird das Kind in eine passende Institution gebracht, heißt das dann so schön. Und man sagen. Also da würde ich dann wahrscheinlich zum Löwe, wenn ich Kinder hätte, könnte ich mir sagen, fuck you, sorry, dieser Ausdruck, aber das geht gar nicht. Das wäre mein Kind und die haben gar nichts zu melden. Aber da müssen wir wirklich, wie du sagst, sehr, sehr achtsam sein, weil es geht in die Richtung. Und ich habe dir das auch geschickt, du hast kurz reingeschaut. Ich könnte mir vorstellen, das ist jetzt aber nur eine These, dass das einen Zusammenhang hat mit diesem Thema, das ich gehabt habe, mit dieser rituellen Gewalt. Weil es gibt auch immer wieder Geschichten bei uns heißt das CASP in der Schweiz, wo man diese Kinderbeschutzbeauftragte irgendwie so dann irgendwo weggenommen werden bei gewissen Müttern. Da weiß man auch nicht ganz genau, was da passiert. Und da müssen wir sehr, sehr achtsam sein, dass wir unsere Kinder schützen. Vor allem alleinerziehende Mütter oder Väter werden da zum Teil so unter Druck gesetzt, dass sie dann plötzlich, zack, jetzt sind die Kinder weg.
Ja,
Und dann hast du
das
keine
darf
Chance mehr.
dieses Thema muss man ernst nehmen. Also es geht hier maßgeblich und immer deutlicher um die Kinder. Es hatte Herr Prestin hat das ja beim letzten Mal, als er angehört wurde, schon gesagt. Wir müssen auf jeden Fall alles tun, um diejenigen zu schützen, die sich entweder nicht mehr schützen können, nämlich die Alten, oder noch nicht, nämlich die Kinder. Und das, was mit den Kindern jetzt passiert, das ist einfach jetzt schon unfassbar und es muss sofort beendet werden. Es darf nicht noch schlimmer kommen und man darf nicht in Situationen kommen, wo absolute Horrorszenarien kurz vor der Tür stehen. Das geht nicht.
Ja, es ist halt schon unvorstellbar, aber ich denke, es ist auch sehr, sehr wichtig, auch wenn das Ganze super emotional ist und sehr schwierig damit umzugehen ist. Wir müssen sachlich bleiben, weil ich glaube, die waren uns immer 2, 3, 4 oder wie viele Schritte voraus und wir müssen damit umgehen, wir müssen cleverer werden, dass wir mal einen Schritt voraus sind. Weil ich habe das Gefühl, wir sind immer so hinten nach, immer so am Reagieren. Okay, jetzt da noch ein bisschen Feuer, da noch ein bisschen Feuer löschen und wir müssen schauen, dass es gar kein Feuer mehr gibt. Und ich glaube, das wird die Kunst sein, in den nächsten Wochen und Monaten dahin zu kommen. Und für das, glaube ich, ist so eine Basispartei als, wie du sagst, als Basis sehr, sehr wichtig. Ich sehe das auch so symbolisch als eine Community, wo man sich gegenseitig auffangen kann, wo man sich unterstützen
Genau.
kann. Und das kann auch vielleicht die Zukunft sein, dass wie eine Parallelwelt aufgebaut wird. Wieso
Richtig.
nicht? Dass man regional sich vernetzt, dass man sich gegenseitig unterstützt und dann haben wir bessere Chancen, durch diese Misere durchzukommen. So sehe ich das momentan.
Ja, das sehe ich als eben als Plattform für die Bewegung, die aber größer ist als die Plattform selbst. Aber es ist auch gut für Menschen, die einsam sind. Die können sich da wieder einen Gesprächspartner suchen, weil wie willst du denn jemanden finden, mit dem du reden kannst, wenn du allein zu Hause bist und keinen Kontakt hast und auch deine Nachbarn, die alle auf Kurs sind, nicht mit dir reden wollen? Das ist eine Möglichkeit. Aber da gibt es noch ganz andere Möglichkeiten. Wir können unsere eigenen Banken, unsere eigenen Schulen, wir können unser ganz eigenes Gesellschaftssystem aufbauen und so attraktiv machen, dass die andere Seite sieht, oh Mann, die haben was zu bieten. Wir haben nichts außer Lockdowns und Kindesmissbrauch.
Also ich glaube, es ist sehr ein guter Plan, dass wir neben dieses Ganze natürlich aufzuarbeiten, was super wichtig ist, aber trotzdem schon einen Weg, eine Lösung aufarbeiten, weil das ist wichtig, dass wir auch über die Lösung reden und nicht nur alles ist scheiße, wir müssen den Menschen auch eine Perspektive geben. Und das kann eine Basispartei als Plattform, als Parallelwelt aufzubauen, Möglichkeiten sein, dass die Leute, wie du sagst, hey, die haben ein cooles Leben. Was machen wir falsch? Ich möchte dort auch hin. Und da werden wir immer mehr werden. Das glaube ich, das ist ein guter Weg, um dorthin zu gehen. Und ich bin von dem her super positiv, weil die Menschen, die du jetzt aufgezählt hast, ich einige schon interviewt habe und andere schon gehört habe, dass das einfach nicht nur bla bla ist, sondern die wollen wirklich was für die Menschheit tun. Und ich glaube, um das geht's. Und da geht es nicht um Personenkult, sondern da ist ein Miteinander und da können wir auch dezentrale Konstrukte bauen. Ich finde, wir müssen wegkommen von diesem Personenkult und miteinander etwas aufbauen. Und ich glaube, es ist auch eine neue Welt, die kommen wird. Vielleicht nicht gerade morgen, aber ich hoffe bald. Und das hoffe ich mir, und das ist auch meine Vision, dass man mit Menschen wie ihr das jetzt da vorlebt, dass man diesen Weg gehen kann. Und auf das freue ich mich.
Ja, ich auch. Also ich hätte das nicht gedacht. Ich war ja auch in diesem Rattenrennen drin. Ich war teilweise jeden Tag im Bericht. jeden Tag irgendwo anders, sodass ich am Ende der Woche nicht mehr wusste, wo ich überall gewesen bin, im Zug, auf der Rückfahrt, schnell noch Schriftsätze gemacht, zwischendrin telefoniert. Das ist nicht das richtige Leben. Das ist das Scheißleben. Da will ich nicht mehr hin zurück. Dieses Miteinander, das ist das wahre Leben. Das ist Menschlichkeit. Immer wieder dasselbe. Menschlichkeit.
Ich
Aber
sehe
das
es jetzt
versucht man uns gerade auszutreiben.
absolut. Ich sehe es jetzt auch, wenn irgendwas ist, heute Demo, Problem, Dani Stricker hat ein Problem, ich rufe Anwalt an, ich wusste, der war vor Ort, hey, geh schnell vorbei, zack, das ist halt ein absolutes Miteinander. Und es geht nicht mehr um das Ego, es geht um die Gemeinschaft. Und wenn es der Gemeinschaft gut geht, dann geht es dir eben auch gut. Und ich glaube, da bedingt es auch ein Umdenken, weil wir sind wahrscheinlich unbewusst sind wir als Egoisten erzogen worden, dass wir so Egoisten sind und nicht mehr für die Gemeinschaft. Und das, glaube ich,
Ja.
ist auch ein Teil des Planes. Und auch da braucht es wahrscheinlich einen Bewusstseinssprung zu sagen, hey, wenn es meiner Gemeinschaft gut geht, dann geht es mir auch gut.
Das
Und
ist so.
das ist wahrscheinlich ein Teil der Lösung und ich hoffe, dass wir das bald umsetzen können. Rainer, ich denke, wir lassen das damit, weil es ist auch wie ein schöner Abschluss mit einer schönen Vision. Wir bleiben natürlich dran. Nächsten Freitag geht es weiter. Bin gespannt und ja, wir werden dann Freitag oder Samstag wieder zusammenfassen machen und vielen Dank für deinen Einsatz. Denk daran, du hast mir noch was versprochen.
Ich halte meine Versprechen.
Rainer, vielen Dank.
Okay.
Bis
Jo,
dann.
schönes Wochenende noch, ne?
Tschüss, ciao, ciao.
Tschüss.